Verehrte Damen und Herren, willkommen zum ersten deutschen Fernsehen mit der Tagesschau. Nein, heute ein ganz neues, ganz frisches, noch nie hier diskutiertes Thema, was eigentlich nicht so richtig ist, weil wir haben das Thema, glaube ich, schon öfter mal angeschnitten. In anderen Themen, zum Beispiel reden wir über Filme.
Haben wir ja, schon? Also ich glaube, wir werden heute viel über Filme reden.
Und Serien.
Und Serien.
Um 12 Uhr mittags auf den einsamen Straßen Tombstones duellierten sich die beiden Texas Ranger Dirty Johannes und Red Annie für eine Handvoll Dollar mit zwei üblen Verbrechern. Als sie ihr dreckiges Geschäft erledigt hatten, spielte jemand ein Lied vom Tod. Und die beiden ritten in den Sonnenuntergang. Auf dem langen Weg gen Westen redeten sie über
Fernsehen.
Wunderbar. Da ist die Katze jetzt auch aus dem Sack.
Und wir haben uns auch eine total tolle Gliederung überlegt.
Genau.
Bei der wir mehr oder weniger festgestellt haben, dass sie vielleicht nicht so funktioniert.
Also ich habe Anni geschrieben, Anni, was hältst du von der Gliederung? Was ist Fernsehen Thema Technik? Was ist Fernsehen Thema, wie ist das eigentlich aufgebaut? Und warum schauen wir eigentlich Fernsehen? Anni hat dann gesagt, super.
Es klang auch in dem kurzen Moment, in dem ich Zeit hatte, diese Textnachricht zu überfliegen, klang das gut. Und bei der Recherche habe ich mir ohne Scheiß hier hingeschrieben, also unter wie funktioniert Fernsehen die Technik? Boring! Und unter wie funktioniert Fernsehen die Organisation, der zweite Teil, warum habe ich dieser Gliederung zugestimmt? Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, mit dem anzufangen, mit dem wir immer anfangen. Erstmal einen Rum trinken.
Ach so, ja, genau. Vielleicht möchtest du noch kurz erzählen, was wir heute haben. Wir sind beim letzten Mal, sind wir etwas von unserer Gewohnheit abgewichen und haben einen
oder hatten wir den Fernseher
anderen, genau, mit diesem Lederbeutel und so, der aber eigentlich ein bisschen scheiße geschmeckt hat.
Ja, da waren noch ganz viel Konservierungsstoffe drin, habe ich hinterher gesehen.
Ja, und Zuckercouleur. Mm. Ja. Da merkt man immer, dass das kein guter Rum ist. Hier in dem Havanna Club 7 Jahre.
Du willst es doch auf Spanisch sagen.
Nee, weißt du, ich habe jetzt eigentlich extra drauf verzichtet, damit du hier nicht wieder so, aber also auf dem Havanna Club Alejo Seitanios El Ron de Cuba. Habe ich gerade gelesen, ist auch Zuckercouleur drin, aber das ist egal.
Lass uns mal klingen.
Der ist lecker. Prost.
Es ist immer wie ein bisschen nach Hause kommen und ja, erstmal eine in die Sicht geballert bekommen.
Es ist wie nach Hause kommen und dann merken, dass der Fisch nicht gut war, den man gegessen hat.
Es ist wie nach Hause kommen und vergessen haben, dass man die Wohnung doch nicht aufgeräumt hat.
Ja, und dass das Essen da noch in der Spüle steht, nach 2 Wochen.
Gut. Fernsehen. Alles oder nichts. Fernsehen. Nein, für mich ist Fernsehen alles oder nichts, weil Fernsehen ist ein Medium, was viel kann, aber auch viel Scheiße macht. Und deswegen fände ich es ganz gut, wenn wir unsere eigentlich abgesegnete Gliederung über den Kopf über den Haufen werfen und einfach mal mit einer Definition anfangen. Oder zumindest mit einer, was ist Fernsehen überhaupt?
Ja, was ist Fernsehen?
Medienwissenschaftler, go!
Ja, das Problem ist, Fernsehen ist ja in erster Linie ein technisches Übertragungsmoment. Ja, Moment auch nicht wirklich, aber also man muss halt Fernsehen sehen von der organisatorischen, von der technischen und von der medienwissenschaftlichen Perspektive. Medienwissenschaftlich ist Fernsehen eins der Hauptmedien, das aber auf ganz viele andere Medien auch setzt, weil es ein audiovisuelles Medium ist. Also man kann textlich arbeiten, man kann visuell arbeiten, musikalisch und so weiter. Das macht das Ganze natürlich interessant. Ein Punkt, der eben noch ganz wichtig ist beim Fernsehen, ist einfach tatsächlich die Organisation, dass da also jede Menge Technik dahinter steckt. Nicht so wie wir bei uns, wir haben ein Aufnahmegerät, dann bearbeiten wir das digital und setzen das ins Internet. Ich meine, da steckt auch jede Menge Technik dahinter.
Ich würde sagen, und wenn man sich mal darüber Gedanken macht und versucht, sich in den Menschen aus dem 17. Jahrhundert hineinzuversetzen und die vorstellen, dass du unsere Stimmen irgendwie aufnehmen kannst und die dann sich da drin speichern und irgendwie auf dem Rechner wieder abspielbar sind, war super eloquent gerade illustriert, aber ist schon faszinierend, der Gedanke.
Ja, aber das womit wir ja zu kämpfen haben, ist, für uns ist das Alltag, aber wir wissen trotzdem nicht, wie es funktioniert.
Genau. Und da zum Beispiel habe ich bei der Recherche auch bei meinem eigenen etwas genervten, ich versuche jetzt die technische Seite des Fernsehens zu lesen und jedes Mal hat mein Hirn so ein bisschen auf Durchlauf geschaltet, festgestellt, dass mich das dann doch in vielerlei Hinsicht ans Internet erinnert hat. Und dass es da Parallelen gibt, in der Hinsicht, dass Fernsehen ja in erster Linie das eins der großen Massenmedien oder das große Massenmedium des 20. Jahrhunderts war. Ich meine, davor gab es auch schon Massenmedien, wobei man jetzt als Historiker auch streiten könnte und sagen könnte, ist das vergleichbar Massenmedium gewesen, wie man jetzt heute aus historischer Perspektive von zum Beispiel Flugblättern spricht, aus dem 15., 16., 17. Jahrhundert. Aber in erster Linie ist es ein Medium, was quasi jeder konsumieren kann, aber keiner versteht eigentlich, wie es funktioniert. Und so ist es mit dem Internet und mit den Computern heutzutage ja auch. Ich meine, weißt du, selbst meine Oma kann ihre Ferienwohnung googeln, die weiß aber nicht, wie das klappt, wie das funktioniert.
Ja, aber du hast eine Sache gesagt, das Fernsehen ist ein bisschen wie das Internet. Jein, also das Internet und das Fernsehen sind beides Massenmedien, da hast du recht. Und wobei man natürlich sagen muss, dass das Internet zum Teil auch auf dem Fernsehen aufbaut natürlich, weil es einfach geschichtlich vorher war. Aber es gibt dann doch einen entscheidenden Unterschied. Das Internet ist potenziell, vor allen Dingen mit Web 2.0, seit den 2000er Jahren, ist es rückkopplungsfähig. Ja, also das ist nicht mehr einseitig von einem Sender zum Empfänger. Und die Zwischenschritte, die da noch dazwischen kommen, aber das ist das einfachste Modell. Sondern vom Internet kann jede aus zurücksenden an ein Publikum. Ich meine, YouTube ist das beste Beispiel. Ja. Wie viele Leute haben da Kanäle mit Hunderttausenden an Unterschreibern? Und ohne, dass diese Leute irgendwie einen größeren Hintergrund haben, als einfach irgendwann mal ihre Webcam eingeschaltet haben und sich dann eine bessere Webcam gekauft haben. Wohingegen das beim Fernsehen natürlich nicht der Fall ist. Fernsehen ist für viele immer noch ein passives Medium, das konsumiert wird und wo die Rückkopplungsfähigkeit nicht gegeben ist, außer du schreibst jetzt eine Mail oder rufst direkt beim Sender an oder wirst vielleicht durchgestellt bei einer Chat-Umfrage oder sowas. Gibt's das überhaupt noch?
Nee. Aha. Aber, naja gut, es gibt natürlich immer noch die Form der Interaktion in Form von Anrufen bei
Spielshows
verschiedenster Art.
Kennst du noch Hugo?
Ja.
Das
war ja auch...
Wunderbar.
Das war ja wirklich mal eine Spielshow. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es war keine Spieleshow, sondern es war eine Spielshow. Nein, aber ich meinte jetzt auch einfach bei so profanen Sachen wie jetzt der Castingshow deiner Wahl oder so, wo du votest. Da hast du ja in einer ganz geringen Form schon eine Möglichkeit zu wirken. Könnte man hinterfragen, ob deine Stimme unter Zehntausenden so viel konkret wirkt, aber das ist jetzt eine philosophische Frage.
Das höchste der Gefühle ist, was Interaktivität angeht, glaube ich, wirklich dann sowas wie der Presseclub nachgefragt. Immer 12.45 Uhr auf Phoenix, nach dem Presseclub um 12 Uhr auf Phoenix. Ich gucke das immer, weil das kommt nach der Maus. Genau, und da können ja auch Leute anrufen und Fragen an die Top-Journalisten der Bundesrepublik stellen. Manchmal, eigentlich schaue ich das nicht gerne, weil die meisten Leute sind schon, oder nicht die meisten, aber viele, viele Leute sind schon so gewisse Verschwörungsparanoiker.
Die da
oder so Krawallbürger, ja. so Wutbürger, die dann ich finde das immer schön, 2 Minuten einen Monolog halten und dann der Moderator das aufgreift. Ja, ich glaube, wir haben verstanden, was sie sagen wollen. Wer möchte denn dazu Stellung nehmen? Ganz professionell gehandelt. Gut.
Ja, so viel zum Einstieg. Fernsehen. Nein, aber ich meine, der technische Aspekt ist schon, also was schon sehr spannend ist, es überrascht mich jetzt überhaupt nicht, dass mich das als angehende Historikerin am meisten interessiert, ist schon die Geschichte des Fernsehens in der Hinsicht auch, dass eben viele Probleme, die wir heutzutage, Situationen und Probleme, ich würde es jetzt nicht nur negativ konnotiert benennen, die wir heutzutage haben, ja eben aus der Geschichte kommen. Sei es jetzt auf der organisatorischen Seite, in öffentlich-rechtlich, BBC hatten wir vorhin angesprochen und so weiter und so fort. Oder sei es eben aber auch in so inhaltlichen Sachen wie, warum gibt es keine guten deutschen Serien? Warum haben wir nur mittelmäßig bis schlechte Synchronisation von englischen Serien und amerikanischen, aber keine guten deutschen, bis auf wenige Ausnahmen? Und das ist eigentlich ganz spannend, dass man eben da sieht, dass das in letzter Zeit fallen mir irgendwie Redewendungen nicht mehr ein.
Wir haben das auch lange nicht mehr gemacht.
Die Nadel im Heu, nein.
Doch, die Nadel im Heuhaufen.
Nein, wo liegt der Hase begraben? Da liegt der Hase begraben. Nämlich
werfen wir in der historischen den Hasen ins Korn und suchen die Flinte im Heuhaufen.
Ja.
Genau.
Überleitung an dich. Verkackt.
Ja, aber jetzt von dir fürs Protokoll. Ja. Schon von dir verkackt. Gut.
Das halten wir fest, wir haben es zusammen verkackt.
Nee, auf den Kuhhandel lasse ich mich nicht ein. Das ist doch eine Milchmädchenrechnung.
Du hast vergessen, sie zu verdrehen. Auf den Kälbchenhandel lasse ich mich nicht ein.
Nee, auf diese Milchmädchenrechnung lasse ich mich... Milchmädchenhandel.
Handel.
Nee, also die Technik, finde ich, insofern ist Fernsehen bei der Technik ganz interessant, weil es natürlich ganz an vielen verschiedenen Stellen ganz unterschiedliche technische Vorgänge braucht. Du brauchst ja zum einen Aufzeichnen und wieder zum Abstrahlen brauchst du wirklich viele verschiedene unterschiedliche Sachen, unterschiedliche elektrische, elektronische Vorrichtungen. Und deswegen ist es auch wenig verwunderlich, dass Fernsehen im Grunde genommen vom Internet abgesehen die letzte große medientechnische Erfindung ist. Man sich natürlich auch unterhalten kann, wie groß diese Erfindung wirklich ist. Aber es ist klar, um das Fernsehen wirklich zu starten, musste vieles, vieles vorher passieren, vorher erfunden werden. Und das ist, glaube ich, das Spannende am Fernsehen. Es ist ja, wie gesagt, das Internet außer Acht gelassen. Und auch da kann man eben diskutieren, ob das Internet jetzt ein eigenes Medium ist oder nicht eher ein Konglomerat von vielen anderen Medien.
Ich glaube, nur in seiner Verbreitung ist es eigentlich ein eigenes Medium. In der Art und Weise, wie es verbreitet ist und in der Quantität, in der es verbreitet ist. Aber wenn man sich jetzt einzelne Elemente des Fernsehens anguckt, dann landet man ja eben wieder beim Film oder beim Hören und so weiter und so fort. Das ist ja, ne? Da haben sich Wissenschaftler sicherlich schon den Kopf drüber zerbrochen.
Ja, ich habe da mit Sicherheit auch ein paar interessante Texte zugelesen vor
langer, langer Zeit.
Lass mich kurz zurückrechnen. Ungefähr 8 Jahren. Lass es 7 gewesen sein. Gut.
Spiel?
Halten wir fest, das Fernsehen total interessant von vielen verschiedenen Facetten aus. Weil das Fernsehen viele verschiedene Facetten hat.
Und das Fernsehen hat uns halt auch einfach geprägt. Das ist
auf jeden Fall.
Also das ist das, weil es eben so weit verbreitet ist. Und das ist, finde ich, auch das Schöne, wenn ich jetzt auch nochmal an meine Recherche zurückdenke, weil was dir einfach wieder alles einfällt. Also gerade wenn man Melodien hört und so weiter, was da hochkommt wieder.
Ich glaube, wir können festhalten, dass das Fernsehen den größten popkulturellen Einfluss hatte auf, ich will jetzt mal sagen, ja doch, auf ganz viele Generationen bis jetzt die Leute, die 99 geboren sind oder
alle,
sowas.
Die nach der Wende geboren sind.
Naja gut, die kann man ja eh nicht ernst nehmen.
Cheers. Gut.
Nee, aber wie gesagt, Popkultur, Fernsehen, das ist eigentlich
klar, also ich würde dasselbe, mal sagen, Fernsehen ist Popkultur und das Internet oft ich meine, das Internet kreiert natürlich auch eigene Popkultur, aber oft rezipiert das Internet ja auch einfach nur das Fernsehen. Also gerade wenn man sich die Memes anguckt zu verschiedenen Serien und Filmen und die, das, weiß ich nicht, das Shipping von Figuren aus verschiedenen Filmen und Serien, das ist ja eigentlich quasi nur eine Wiederkäuung von Fernsehinhalten, auch wenn natürlich ich jetzt den Internetliebhabern nicht das Internet als eigenes Medium absprechen möchte, um Himmels Willen, aber auf der popkulturellen Ebene ist es ja oft dann auch fast schon Konsument.
Ja, definitiv. Also diese ganze Meme-Kultur, ja, erbricht sich eigentlich immer wieder selbst. Deswegen.
Aber ist sehr unterhaltsam.
Nein, wenn du mal, um jetzt kurz
Nein!
Wenn ich mal kurz Nein-Gag dissen darf, da passiert immer dasselbe.
Ja, und natürlich.
Es ist eigentlich nie witzig. Und es ist wirklich einfach nur ein Schrei des Hirns nach Ablenkung, wenn man da durchscrollt und am Ende bleibt nichts hängen. Es ist quasi Nein-Gag, wenn du so willst, ist noch nicht mal das Fastfood der Unterhaltung. Es ist das Junkfood der Unterhaltung. Es sind die 3 Tage alten, bröseligen, ekligen Kartoffelchips der Unterhaltung.
Okay. Jetzt habe ich total meinen Gedanken verloren.
Mach nicht, spielen wir ein Spiel.
Zehn Fragen, 10 Schnäpse.
10 Fragen, 10 Schnäpse.
Ja, wie geht 10 Fragen, 10 Schnäpse? Ganz
spielen,
einfach.
Möchtest du? Ich erzähle. Und dann, genau. 10 Fragen, 10 Schnäpse, ganz einfach. Es werden 10 Fragen gestellt und 10 Schnäpse getrunken. Jeder hat 5 Fragen vorbereitet. Der verliert, sei es, weil der andere seine Frage beantwortet hat oder weil er die Frage des anderen nicht beantworten konnte, muss trinken. Wenn wir Glück haben, trinken wir beide 5 Mal. Wenn wir Pech haben, sieht's anders aus.
Wunderbar erklärt, Anni, vielen Dank.
Genau. Und bevor es losgeht, spielen wir ganz schnell, weil ihr es nicht sehen könnt, Schnick, Schnack, Schnuck. Und Schnick, Schnack, Schnuck.
Ah, ja. Aber wir hatten beide Schere. So, nochmal.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Ah, okay. Ich habe Schere.
Er hat mich besiegt, das kommt nicht oft vor. Hochpsychologisches Spiel.
Nee. Hochpsychologisches Spiel. Diesmal habe ich mich mental darauf eingestellt.
Ja, und ich dachte, dass du dich noch krasser mental einstellst.
Ja.
Das ist immer die Frage. Wählt er das Offensichtliche oder wählt er das, von dem er denkt, dass du es wählst, offensichtlich?
Ja. Jetzt erinnerst du mich wieder an die Frage, auf die ich aufpassen muss. Hast du mich ja vorgewarnt, quasi.
Okay.
Ja.
Oh, verdammt. Nee.
Haha. I come prepared.
Dann fang an.
Gut. Anni, eine Frage für dich. Clemens Wilmenroth. Ja, dein Gesichtsausdruck. Clemens Wilmenroth geht als erster Fernsehkoch Deutschlands. Gelernt hatte er jedoch etwas anderes. Wilmenroth war nämlich eigentlich A. Postbeamter, B. Automechaniker oder C. Schauspieler.
Automechaniker.
Nein.
Schauspieler?
Er war Schauspieler.
Verdammt, du hast es mit so viel Überzeugung und Freude gesagt, dass ich dachte, es ist bestimmt Schauspieler. Dann habe ich gehört, aber vom Schauspieler zum Fernsehkoch ist es gar nicht so weit. Deswegen ist es eigentlich, naja, egal. Okay, cheers.
Prost, Anni.
Auf eine gute Frage. Hast du gut recherchiert, auch eigentlich total meine Interessen angepasst und ich habe es total verkackt.
Mhm. Danke.
Also, bei welchem Serienformat handelt es sich um ein deutsches Original? A. Pastewka, B. Schillerstraße oder C. Lerchenberg?
Ich glaube, Pastewka ist kein Original. Lerchenberg habe ich noch nie gehört. Ich entscheide mich für B. Schillerstraße.
Ah! Okay, ich habe verloren, er hat recht. Ja, Pastewka basiert auf The Office und Curb Your
Enthusiasm.
Ja. Lustigerweise habe ich noch nie gehört und dabei kenne ich mich ja nun mit...
Doch.
Ist das britisch?
Curb Your Enthusiasm basierte auf...
Das ist auch so ein mieser Zungenbrecher.
Einem Schauspieler, das Name ich will. Ja. Das ist schon ein älterer Typ und... kam auch auf Deutsch mit irgendwie bla bla bla, lass dich nicht irgendwas, Larry oder sowas.
Larry, ja, ja, hey Larry oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Und Lerchenberg basiert auf 30 Rock und auch Curb Your Enthusiasm.
Was ist Lerchenberg? Ich hab noch nie davon
gehört. Es ist eine relativ neue Produktion von ARD und ZDF.
Okay.
Mhm. Aber, also Schillerstraße, lustigerweise, habe ich immer sehr gerne geguckt, ist ja diese Improvisationssendung gewesen, ich glaube mittlerweile ist sie abgesetzt. Und die war so erfolgreich, dass sogar Deutschland sie ins Ausland verkauft hat und nicht nur so Österreich, Schweiz, sondern halt wirklich, ich glaube ins Europäische, nicht ins Amerikanische allerdings. Ja, hast du erraten? Verdammt! Gut, ich muss trinken.
Ja.
Ich sehe das schon wieder kommen, dass ich total dicht bin nach der Hälfte.
Ja, wir werden sehen.
Ich habe schon versucht irgendwie... Nee, eigentlich sind meine Fragen schon ziemlich fies.
Ja. Verzeihung, ja.
Gut, mach weiter.
Gut, Anni. Der Disney Club startete 1991 mit Stefan Pinnow, Ralf Bauer und Antje Pieper als Moderatorin, beziehungsweise Moderatorinnen. Nee, eigentlich war es ja nur Antje Pieper. Naja, ist ja auch egal. Von ihnen allen blieb Stefan Pinnow am längsten im Disney Club. Wie viele Jahre moderierte er dort? A. 6 Jahre, B. 7 Jahre oder C. 4 Jahre?
Das ist doch eine lustige Reihenfolge. Normalerweise macht man einfach 6.
Richtig.
Ha! Ah!
Das war die gesamte Zeit. Also Stefan Pinnow war immer quasi der Anchorman des Disney Club und alle anderen haben um ihn herum gewechselt. Wir hatten neulich das Gespräch über Ralf Bauer und Antje Pieper, ne?
Ich habe halt den Disney Club nie gesehen, weder den Englischen noch den Deutschen, deswegen habe ich da einfach gar keinen.
Den Englischen konntest du in Deutschland auch gar nicht sehen.
Nee, das war ja auch vor den Zeiten.
Der hat insofern
vorm Internet.
Insofern hat der Disney Club auch eine interessante Geschichte, weil er angefangen hat auf ARD und ZDF, aber dann hat sich Disney zu 50% bei Super RTL beteiligt und ich glaube ab 1996 hat somit Disney dann ARD und ZDF die Lizenz entzogen. Für den Disney Club.
Krass.
Weil die den halt auf Super RTL aufgezogen haben. Prost, Anni.
Prost.
Also, ja.
Ich trinke jetzt hier nicht noch mit. Ich werde gleich wieder weiter verlieren, Gedanken, ne? Ja. So, hier. Die Frage, die kommen musste, weil im Rahmen der reden wir über Fernsehsendungen, muss eine Serie fallen, die im Prinzip, würde ich sagen, eine der drei Säulen unserer Freundschaft ist. Nämlich.
Emergency Room?
Wann erschien der erste Sailor Moon Band in Japan? A. 1991, B. 1992, C. 1993.
Ich dachte, das gab es in den 80ern.
Nee.
Dann 1991.
Verloren.
Ah, okay.
92.
92. Ich dachte, die wären...
Zwischen 92 und 97 sind die Bände veröffentlicht worden. Und witzigerweise, was ich heute noch gelesen habe, der Grund, warum gerade die ersten beiden Staffeln von Sailor Moon so lang sind, ist, dass sozusagen relativ schnell das Anime angelaufen ist. Und die strecken mussten, weil die Zeichnerin mit den Mangas nicht hinterher kam. Und irgendwann hatte sie sie quasi wieder eingeholt und sie haben sich wieder mehr ans Manga gehalten. Und gleichzeitig weicht ja die Anime-Serie auch eigentlich total vom Manga ab. Leidest du schon? Und jetzt kommt ja dieses Jahr ein neuer Anime-Film raus, der sich aber allerdings mehr ans Manga halten soll. Und ich persönlich die Sailor Moon 20th Anniversary Special Sonder-Whatever Edition... Aber auf die ich ganz gespannt bin, weil sie sich versucht, wirklich nah ans Manga zu halten und mich das ja wirklich interessiert, weil der Manga deutlich besser als der Anime war. Lange Rede, kurzer Sinn, Sailor Moon ist toll und wir haben früher, als wir noch im Campusradio diese Sendung aufgenommen haben, auf dem Heimweg immer ganz laut Sailor Moon gesungen.
Gegrölt. Ja, gegrölt. Das deutsche Intro, weil das einfach 90s Eurodance Galore
Nostalgie,
ist.
Anime, Liebes.
Ja, ja.
Ist. Außerdem geht's um den Kampf um das Gute und...
Nicht
jetzt. Ich würde sagen, nach dem Kreativ, am Ende dieser Sendung, werden wir nochmal zusammen grölen. Für die
Allgemeinheit. Okay.
Okay. Damit bin ich...
Ich habe getrunken, ja.
Du hast getrunken. Damit möchte ich bitte die nächste Frage von dir hören.
Anni. Gute Zeiten, schlechte Zeiten gilt als die langlebigste Daily Soap Deutschlands.
Mhm.
Sie ist aber keine Neuerfindung von RTL, sondern basiert, oh Wunder, auf einem bestehenden Format. Aus welchem Land stammt die Sendung ganz, ganz ursprünglich? Also was ist das, aus welchem Land stammt das Format, auf dem gute Zeiten, schlechte Zeiten basiert? A. Aus den Niederlanden. B. Venezuela. Oder Venezuela. Oder C. Australien.
Venezuela.
Nein.
Verdammt!
Australien.
Fuck.
Und zwar ist es die Sendung The Restless Years. Die haben eine unheimliche Menge an Soaps, die Australier.
Ja, weil ich denke, eigentlich sind ja die Südamerikaner die mit den krassen Soaps. Aber du hast vollkommen recht, die Australier sind ja auch total soapgeil.
Mhm. Ich kenne nur Natalie Imbruglia. Kommt auch aus einer Soap, glaube ich. Macht die eigentlich noch irgendwas?
Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Boah. Gut. Ich komme jetzt mal zu meiner gemeinen Frage. Wie viele Fernsehprogramme hat die BBC im britischen Inland? 11, 12 oder 13? Das war die Phase, wo ich keine Zeit mehr hatte und ganz schnell noch eine Frage zusammenstellen.
Im britischen Inland? Ist das jetzt die fiese Frage, bei der ich gucken will?
Ja.
Ja. Britischen Inland. 11, 12 oder 13? Mhm. 11.
Ja, ist heute nicht mein Tag. Aber ich wusste das schon vorher, dass das heute nicht mein Tag wird. Du, oh, ich will, ja. Ja, komm hier. Los, liest deine nächste Frage. Kurz und schmerzlos und so.
Anni, wie lautet das gängige TV-Format in Russland? A.
Du bist heute aber auch außen, also ausnehmend fies in deinen Fragen.
Ja, ja, es tut
mir leid. Also ich gebe mir, nachdem mir hier jedes Mal vorgeworfen wird, dass ich total unfaire Fragen stelle, habe ich mir solche Mühe gegeben, Fragen zu nehmen, von denen du sie wenigstens erfüllen kannst.
Ja, also die BBC war jetzt auch weitestgehend geraten. Ja,
die BBC, geraten.
BBC.
Aber der Rest. So, bitte.
Was kam vorher, weil ich habe schon
die anderen Fragen wieder vergessen. Vorher war es mit Sailor Moon, das hättest du wissen können. Und, bitte mach deine blöde, was ist denn jetzt hier, also...
Ja, wie läuft das gängige TV-Format? Du weißt ja, dass es verschiedene TV-Formate gibt. Zum Beispiel A, PAL.
Ach man, das ist doch unfair.
B, SECAM oder C, NTSC.
Ich habe das gelesen, aber ich habe doch nicht gelesen, welches in Russland ist. Ich wähle C.
NTSC. Das ist falsch. Es ist SECAM. In Russland und Frankreich. Also im gesamten Ostblock und Frankreich gab es das TV-Format SECAM.
Wollte ich das als ehemalige DDR-Bürgerin, musste ich das jetzt auch erfüllen, oder was?
Nein. Es wäre einfach, vielleicht ist einem das ja mal... Also mir ist es bekannt deswegen, weil als Videospieler hatte ich es immer mit schrecklich schlechten PAL-Anpassungen zu tun. Wenn nämlich die Spiele auf NTSC rauskamen, was das TV-Format für Japan und die USA ist, unter anderem... Die arbeiten nämlich, glaube ich, mit 50 Hertz und in Deutschland, mit 60 Hertz und in Deutschland arbeitet man irgendwie mit 50 Hertz, was den Bildaufbau angeht. Und wenn du das dann nämlich portiert hast, schlecht, dann musstest du quasi so diese schwarzen Balken oben und unten als PAL-Anpassung hinzufügen, damit das mit dem Bildaufbau hingehauen hat.
Ja, weiß ich sowas.
Und deswegen waren das schlechte PAL-Ports und deswegen weiß man, aha, das ist eine NTSC-Sache.
Ja, weil du ja auch weißt, dass ich so eine ganz harte Spielerin bin und jeden Tag vor meinem Videospiel hocke und auch schon, weißt du, so die ganz großen Sachen gespielt habe.
SECAM übrigens heißt Sequentielle Couleur à Mémoire.
Das hast du auch nur ausgewählt, damit du das sagen kannst.
Sequentielle Farbe mit Speicher. Ich wollte das
eigentlich
welcher das
Deutsche... der folgenden Glücksbär hieß? Welchen der folgenden Glücksbärchi gibt es nicht? Opa-Bärchi, Harmonie-Bärchi oder Pass-auf-Bärchi?
Pass-auf-Bärchi hat so einen beschissenen Namen. Ich glaube, das gibt es.
Nein.
Opa-Bärchi. Opa-Bärchi gibt
es. Ach so, verdammt.
Nicht. Opa-Bärchi gibt es nicht.
Du hast doch Pass-auf gesagt.
Ja, glaube ich, das hat so einen blöden Namen. Das gibt es bestimmt. Und deswegen gibt es Opa-Bärchi nicht.
Aber ich
hab
das doch jetzt schon verraten.
Nee, ich weiß es nicht. Gibt es
ja,
jetzt
Opa-Bärchi? Ja, es gibt Opa-Bärchi nicht, Mann. Du hast bisher einen Schnaps getrunken.
Nee, zwei.
Du hast bisher zwei Schnäpse getrunken.
Ja, wir gucken ja mal, wie es dann bei Wikipedia-Weisheiten läuft. Gut, Anni, aber ich glaube,
meine Filme sind auch nicht so doof.
Das kannst du reißen, Anni. Die Tagesschau wird in welcher Stadt produziert? A, Hamburg. B, Köln. C, Berlin.
Köln.
Nein. Hamburg vom NDR.
Habe ich Fernsehen? Ich lese meine Nachrichten. Ich konsumiere sie nicht via Fernsehen. Nicht mehr.
Ja, aber die Tagesschau. Die Tagesschau.
Nee. Ja. Ich binde mich nicht gern an irgendwelche Zeiten von Serien.
Ja, die kann man mittlerweile auch im Internet.
Ich habe verloren. Okay, ich trinke den rum.
Ich sollte kein schlechtes Gewissen haben, Anni, aber ich habe eins. Danke.
Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob du bei meinem Bingo schon... Ach ja, guck mal, du hast doch schon Sachen gesagt. Du hast das gesagt.
Ja, du hast bestimmt auch schon Sachen gesagt. Scheiße.
Du hast das gesagt. Das hast du auch schon gesagt. Okay. Naja, ich hab noch nichts. Doch, da. Ich muss nur eins sagen, dann habe ich Bingo. Okay. Also, für alle, die das... Das haben wir überhaupt nicht gut vorgestellt.
Das haben wir gar nicht vorgestellt.
Wir haben noch ein Spiel laufen nebenbei. Das heißt nämlich Bullshit-Bingo.
Und mehr oder weniger,
es
ja.
gibt jeweils dem Thema entsprechend ein Bullshit-Bingo. Diesmal zum Thema Fernsehen. Und wer als erstes ein Bingo hat, der hat gewonnen und der andere muss trinken. Aber zurück zum Spiel.
Ja, du musst mir noch eine Frage stellen.
Welches Serienfinale hatte mit 105,7 Millionen ZuschauerInnen die höchsten Einschaltquoten bei einem Serienfinale in den USA? A. Dallas. B. Seinfeld. Field? Feld? Field? C. MASH.
MASH.
Das ist unglaublich. Also, wo war denn eigentlich...
Das war aber auch nur geraten. Also so ein bisschen.
Wo war denn meine Frage, von der ich dachte, dass ich dich total manipulieren würde?
Vielleicht bei Wikipedia-Weisheiten?
Nee. Naja, egal. Ja, du hast recht. Das ist ohne Scheiß, glaube ich, das erste Mal, dass wir 10 Fragen, 10 Schnäpse gespielt haben und ich 8 Schnäpse und du 2 getrunken hast.
Prost, Anni. Prost. Guck mal, ich fülle dir auch wieder auf. Als Dankeschön, dass du mir so eine wunderbare Partnerin bist. Meine Podcast-Partnerin.
Mhm, du hast gerade mein Glas abgeleckt.
Das ist
okay. Wir haben uns lieb. Ich kann mit deiner Spucke leben.
Das ist wunderbar. Nein, aber das war, wie heißt es?
Das ist sowieso schon ziemlich unfair.
Instinkt.
Weil du sowieso, wenn du betrunken bist, nüchterner wirkst als ich. Das heißt, nicht nur hast du weniger getrunken, sondern ich wirke auch betrunkener, wenn ich betrunken bin.
Aber so entsteht doch der Spaß.
Ja, der Spaß. Die Dynamik, die ich blamier mich und du machst witzige Kommentare dazu.
Also ich kann damit leben.
Okay.
Okay, Anni, kommen
wir... Das war doch ein guter Einstieg in die Popkultur des Fernsehens.
Ist das jetzt unser zweites Thema? Hast du dir das jetzt so überlegt?
Nee. Nein, nein, das war, weil wir eben davor über Popkultur
gesprochen haben. Ach so. Popkultur des Fernsehens.
Wir wollten jetzt über ein bisschen Organisation reden. Aber ich habe überlegt, ob wir die Organisation vielleicht einfach weglassen, kurz mal ein bisschen quotenorientiertes Fernsehen bashen, dann sagen, warum es gut ist, nicht die Öffentlich-Rechtlichen aus Prinzip zu hassen, um dann zu spaßigen Themen wie zum Beispiel Sitcoms überzugehen.
Ja. Kurz was vielleicht zur Organisation, damit wir den Punkt nicht ganz fallen lassen. Gibt halt 2 große Möglichkeiten, Fernsehen zu organisieren. Öffentlich-rechtlich, beziehungsweise
wirklich?
Öffentlich und privat.
Ja, wirklich?
Ja.
Warum ist da denn ein Unterschied, lieber Johannes?
Und dann gibt es im Grunde genommen noch eine dritte Möglichkeit. Ist halt Pay-TV.
Ja.
Ne?
Jetzt hast du ganz vielen Leuten Dinge mitgeteilt, die sie vorher noch nicht wussten.
Das hat man ja vielleicht nicht so auf dem Schirm, ne?
Also, ja, ich würde mal sagen, das Pay-TV, da gibt es in Deutschland nur eins, Sky, mittlerweile, so richtig.
Ja, aber das Prinzip ist ja da, ne?
Ja.
Ein Privatfernseher, Privatfernsehen, Privatsender, finanzieren sich hauptsächlich durch die Werbung in ihren Programmen.
Mann! Ja.
Finanzieren sich hauptsächlich durch die Werbung in ihren Programmen. Deswegen gibt's ja auch so viele. Deswegen läuft auch meistens nur die gute Werbung. Nee. Also,
die Werbung läuft ja mehr so zielgruppenorientiert.
Ja. Das ist auch noch so ein Thema für sich. Ganz, ganz spannend eigentlich. Ne? So Werbeprogrammierung, Senderprogrammierung, wie die ihre einzelnen Sendungen schalten. Ich meine, wer ist nicht nachmittags oder mittags schon mal über diese ganzen Tiersendungen gestolpert, die dann bei ARD und ZDF laufen. So, weißt du, so 4 Dokumentationen über 8 unterschiedliche Zoos oder so. Die ganzen Gerichtsshows auf den Privatsendern, wo dann irgendwie 3-4 verschiedene Gerichtsshows hintereinander liefen.
Ich habe zum Beispiel, als ich nochmal was zu Lukas, die Serie, die eine der wenigen deutschen Sitcoms, die funktioniert hat,
mit
von Dirk Bach. Recherchiert habe, die war zum Beispiel so erfolgreich, dass sie auf einen anderen Sendeplatz verschoben wurde.
Ja. Also Lukas habe ich damals, war ich ja noch was kleiner, war ich, weiß ich nicht, 10, 12 oder sowas, wann lief die? Ach, Mitte der 90er jedenfalls.
Die lief Mitte, Ende 90er.
Also heute kann man sich die nicht mehr so gut angucken, weil das alles noch viel von Theater tatsächlich hat. Die sind ja auch vor einem Publikum aufgetreten.
Na gut, das war eine klassische Sitcom. Du hattest eine Location und alles ist in dieser Location passiert.
Ja, aber also auch der Auftritt der Person und so weiter hat viel von deutschem Theater als von dem, was wir jetzt von der Sitcom auch damals gewöhnt waren. Jetzt nimm Schrecklich nette Familie oder sowas. Oder Cheers.
Wobei Siehst du, das sind die 8 rum, die hier gerade wirken. Wobei, eine schrecklich nette Familie ja auch von Overacting gelebt hat. Mit ihren überzeichneten Charakteren.
Das ist richtig, aber das war weniger auffällig, als sage ich jetzt mal bei Lukas vielleicht. Also das geht stimmt. Mir so.
Man muss ja auch bedenken, dass ja bei Fernsehen einfach auch Sehgewohnheiten dazukommen. Und der Fakt, dadurch, dass wir eben so viel amerikanisches und englisches Fernsehen konsumieren, das bedingt ja auch die Tatsache, dass wir dann mit deutschem Fernsehen nicht so klarkommen, weil wir mit den deutschen Gepflogenheiten nicht klarkommen.
Obwohl wir Deutsche sind.
Subjektiv in den Raum geworfen, mal annehmen würde, dass die deutsche Schauspielausbildung zu großen Teilen den Fokus immer noch aufs Theater legt.
Nicht zu Unrecht.
Eine Geste des
Sieges. Täte sie das, wenn das stimmen würde. Ich habe jetzt leider die Nummer von Woody nicht mehr, dann könnte ich den anrufen, weil der
aber hat... Aber es ist jetzt nicht Telefon-Joker-Zeit.
Nee.
Okay, der Gag war nicht so gut, aber ich habe es probiert. Gut. Also.
Nee, wir waren noch vorher...
Wir waren bei Werbung und bei Lukas und bei... Ich habe den Faden verloren. Es ist auch
also,
egal.
Nee, also es
du geht, wolltest, es wolltest geht, du nicht was zur Organisationsstruktur richtig. Der BBC erzählen?
Da haben wir uns ja eigentlich darauf geeinigt. Also man muss sich halt klar machen, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja nicht nur so wie in Deutschland organisiert werden kann. Mit den 17,50 € Gebühren, die dann an ARD und ZDF gehen.
Und welche noch? Welche Sender?
ARD und ZDF. Weil ARD nämlich der Verbund ist aus allen Landesprogrammen.
Und welche und Sender werden...
Und natürlich Dreisatz und... Also du willst jetzt, dass ich hier...
Du hattest es schon im Mund, das ist der Wahnsinn. Ja, ja, sag doch bitte noch.
Also die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten jedenfalls. Aber da muss man das, da muss man natürlich im Kopf behalten, das sind keine Staatssender. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass die Leute das verstehen, dass das keine Staatssender sind. Du guckst
mich jetzt an, als wenn das was für mich was
ja,
Neues
ist. Soll ich jetzt hier auf die Cocktails an der Wand gucken oder was?
Ja, es sind keine Staatssender, wir sind nicht mehr bei den Nazis.
Richtig.
Und das ist gut so.
Ja.
Es ist nicht, wir haben...
Nee. Obwohl, man muss ja dazu erzählen, das ZDF gibt es ja nur, weil Konrad Adenauer damals eigentlich einen Staatssender wollte, weil ihm ARD nicht, beziehungsweise die ARD-Sendeanstalten nicht hörig genug waren. Bada bang!
Aber, Organisation.
Hat Adenauer nicht auch hier so diese Abstimmung zum größten Deutschen gewonnen? Von der ARD.
Der Witz war doch, dass diese Abstimmung für die größten Deutschen in der ARD ganz viele Leute dabei waren, die nicht deutsch waren. Die nur mal deutsch gesprochen haben. So ein paar Komponisten und so.
Ja.
Was
aber,
ich dann
aber
immer
Karl
frage,
Marx hat irgendwie den dritten Platz gemacht oder so.
Ja, das finde ich gut.
Ja.
Aber was ich mich dann immer frage bei den größten Deutschen, wenn es jetzt nur, also was ist Größe in diesem Kontext? Ist Größe in diesem Kontext Moral oder ist Größe in diesem Kontext Bekanntheit? Weil wenn jetzt Größe im Sinne von Einfluss ist, dann müsste man ja eigentlich auch negative Beispiele der deutschen Vergangenheit bringen. Und damit meine ich jetzt nicht das H-Wort, sondern generell, also jetzt wirklich nur so ein, wie sagt man, ein Gedankenexperiment. Warum wird dann immer nur, weißt du, warum wird dann immer so Moralwashing betrieben? Weil, wenn wir ehrlich sind, außerhalb von Deutschland, wenn du jetzt nach Amerika gehst oder Großbritannien, wenn die sagen, der bekannteste Deutsche, dann fällt ganz bestimmt nicht Beethoven.
Das ist richtig.
Und
ja,
nur wichtig,
gerade wegen
wichtig,
dieses,
die Perspektive ist.
Gerade wegen dieses zu Recht schweren Erbes finde ich so Sachen wie die größten Deutschen auch ziemlich suspekt.
Ja.
Also ich meine, das ist ja halt wirklich der Versuch, der billigste Versuch, irgendwie auf der Klaviatur des Nationalgefühls zu spielen, damit wir es alle vor uns...
Das hast du sehr schön formuliert.
Damit wir es alle wieder vor uns rechtfertigen können, zur Fußball-WM mit Deutschland fahren rumzuwedeln. Oh Gott, dieses Jahr ist wieder WM.
Da
kommen wieder diese Scheißfahnen an den Autos, weißt du, diese Fensterscheiben fahren.
Und dann weißt
du, möchte ich die alle wieder abtreten.
Und diesmal hupen sie dann, weiß ich nicht, morgens um 4, wenn Deutschland gewinnt. Aber was halt auch so krass ist, dass... Nee, Quatsch. nicht krass, verdammt, meine Einleitung. Ich hab den Gag verkackt. Ich wollte jetzt sagen, in diesem Zusammenhang möchte ich nur Marc-Uwe Kling zitieren. Stell dir vor, es ist WM und keiner geht hin.
Ja, um das zu verhindern, haben ja auch die Gewerkschaften vorgeschlagen, doch die Frühschichten demnächst ein bisschen später anfangen zu lassen, weil wenn WM ist, da würden die Spiele ja so spät sein.
Und?
Die Arbeitgeber haben sich zu diesem Vorschlag positiv geäußert.
Weißt du?
Wo leben wir denn?
In Deutschland. Als ich recherchiert habe zu der Mesh-Frage mit den Zahlen und so, ne? Das war so ein englischer Wikipedia-Artikel, wo dann quasi so most successful TV bla bla Zeug. Und der Witz ist, bei so Großbritannien gab's dann so Film pro Jahr und Serien und Special Siggies und dann war da halt Fußball dabei. Und bei Deutschland gab's nur Fußball. Aber beim WM-Finale 2000 oder Semifinale 2010 haben 30 Millionen Zuschauer eingeschaltet.
Ich wahrscheinlich auch, traurigerweise.
Ich auch. Aber ich wollte es nur kurz einwerfen. Das ist Deutschland. Deutschland definiert sich über den einen bösen Mann
und
Fußball.
Das ist eigentlich, weißt du, das ist ein schöner Titel für ein Buch. Hitler und Fußball. Super. Germany in a nutshell.
Ja.
Fernsehen.
Müsste man mal eine Sendung zu machen. Ich meine, Guido Knopp hat ja alles bisher durchexerziert von Hitler. Da gibt's bestimmt auch Hitler der Fußballspiele.
Hitlers Sportler. Naja, es gab ja Hitlers nützliche Idole. Ne? Da haben sie auch kam neulich noch auf Fokus. Nicht Fokus, hier, Phoenix.
Fokus, Phoenix.
Haben sie ja auch über Max Schmeling da dokumentiert.
Ja.
Ja. Es war dieser Boxer.
Ich weiß, dass es den gab. Und dass der eine Halle gebaut hat, weswegen es irgendwann keine Parkplätze mehr von meiner Wohnung, in der ich mit 8, 9 gewohnt habe, im Prenzlauer Berg gab, weswegen meine Eltern beschlossen haben, dass sie jetzt nicht mehr im Prenzlauer Berg wohnen können, weil jetzt alles noch mehr mit Drogen und Drogenopfern und noch weniger Parkplätzen zu ist. Ja, das verbinde ich mit Max Schmeling. Gut.
Der kam auch aus Berlin.
Ja.
Ja.
Willst du mir damit irgendwas sagen?
Tut mir leid, wir haben ja eigentlich die Technik hinter uns. Obwohl, ich kann das noch woanders anbringen. Ist okay.
Okay.
Machen wir jetzt nicht.
Gut. So, dann würde ich doch jetzt mal sagen, Wikipedia-Weisheiten.
Wikipedia-Weisheiten.
Ich hoffe, dass jetzt alle Wikipedia-Weisheiten auf deine Kappe gehen.
Komm, Anni, ich trinke einen Solidaritätsschnaps.
Das ist nett. Wikipedia-Weisheiten. Ich fühle mich hier auch ein bisschen outdrunk. Wikipedia-Weisheiten. Ist ein Spiel, das folgendermaßen abläuft. Wir lesen einen kurzen Abschnitt aus einem Wikipedia-Artikel vor und biepen bestimmte Begriffe raus, die verraten könnten, worum es geht. Und der andere muss erraten, welchen Artikel wir meinen. Und wenn er ihn nicht errät, dann muss er trinken. Und wenn er ihn errät, muss derjenige trinken, der den Artikel gebiept hat. Meine Zusammenfassung lassen nach. Ich fange an.
Du fängst an.
Ich gebe mir jetzt ganz viel Mühe, noch nüchtern zu lesen, ja?
Schade, dass wir das Fehlerlesen nicht mehr haben. Das war immer so spannend.
Das war überhaupt nicht spannend. Das Fehlerlesen war 10 Fragen, 10 Schnäpse, heute immer. Die Anfangszeit war von vielen Pannen gekennzeichnet, wie beispielsweise die völlige durcheinandergebrachte Reihenfolge der Moderation und sogar gelegentliche Tonausfälle. Dennoch baute seine Monopolstellung in den USA schrittweise auf und erreichte mit jedem Jahr neue Zuschauerrekorde. Hauptursache war das Zusammenfallen mit dem starken Ausbau des nationalen Kabelnetzes, das wesentlich mehr Sender bot als die Hausantenne und der kostenlose Zugang zu.
Nochmal den Anfang, bitte.
Die Anfangszeit war von vielen Pannen gekennzeichnet, wie beispielsweise die völlig durcheinandergebrachte Reihenfolge der Moderation und sogar gelegentliche Tonausfälle. Weiter?
Also es geht um eine Sendung. Weil, also es, das hört also sich jetzt lese, so an, als ginge es um eine Sendung, aber dir, später...
Ich lese dir jetzt noch mal kurz einen, den letzten Satz vor. Hauptursache war das Zusammenfallen mit dem starken Ausbau des nationalen Kabelnetzes, das wesentlich mehr Sender bot als die Hausantenne und der kostenlose Zugang zu...
HBO?
Danke, dass du das gesagt hast, aber nein. Ich sehe hier ganz große Wahrscheinlichkeiten, dass ich das Bingo heute gewinne, möchte ich kurz sagen. Ich habe mittlerweile 3 Reihen, wo mir nur noch ein Wort fehlt. MTV.
MTV.
Trink.
Och, bitte.
Wichtel.
Nee. Ach so, ja, wegen Wikipedia-Weisheiten, gut. Ich dachte jetzt wegen des Bingos.
Nein.
Das wäre fies gewesen.
Nein, also ich glaube, ich habe...
nicht.
Habe ich MTV da reingeschrieben? Ja, ich habe MTV da reingeschrieben.
Das zählt aber nicht.
Ist egal, es ist nicht meine Reihe gewesen. So.
So. Wir fangen mit was Leichtem an.
Ja, ich habe jetzt extra mit was Schwerem angefangen.
In den 1950er Jahren entdeckte Lateinamerika den Fortsetzungsroman für das Fernsehen. Die erste Hinnene stammt aus dem Jahr 1950.
Ich weiß es.
Moment. Ja, dann lass mich wenigstens die Namen vorlesen. Aus dem Jahr 1950. Sua vida me pertenece war eine brasilianisch-kubanisch-mexikanische Koproduktion und wurde 2-mal wöchentlich ausgestrahlt. Senderos de Amor. Kuba, 1951.
Das ist und so einfach.
Angeles de la Calle. Mexiko, 1951. Folgten und wurden einmal wöchentlich gezeigt. Sender Prohibida. Aus den Jahren 57, 58 von der Drehbuchautorin Fernanda Vielli war die...
Jeder hat so seinen Fetisch, ne?
Die täglich gezeigt wurde. Die erste Hennenene, die einem breiteren internationalen Publikum vorgestellt wurde, war Simplemente Maria, Peru 1969.
Ich möchte jetzt kurz einwerfen, dass ich das total faszinierend finde, dass ich zwar schon angetrunken bin und mein Hirn weiß, dass es bestimmte Dinge sagen will, aber gleichzeitig die Schranke noch runtergeht, wo eine Alarmleuchte dran ist und signalisiert, Anni, nein, das darfst du nicht sagen. Telenovelas.
Richtig, Anni. Oh, ich hab
Trink,
guck mal, ich hab den Schnaps schon hier.
Das war ziemlich einfach. Das habe ich nach dem ersten Satz erraten.
Habe ich ja auch gesagt, dass es einfach war.
Ah, okay. Ich fange mal schon. Soll ich schon mal anfangen?
Ja.
Ich glaube, du verlierst. Beim digitalen Fernsehen sind insbesondere ermöglicht durch den DVB-Standard MHP grafisch und inhaltlich anspruchsvollere Inhalte als beim technischen möglich. Zurzeit übernehmen allerdings die meisten Sender noch die Inhalte, auch für ihre digitalen Programme, um die Redaktion zu entlasten. Die Programminformationen sind beim digitalen Fernsehen auch über den elektronischen Programmführer EPG abrufbar.
Aber es geht ums analoge Fernsehen.
Nein, es geht um das, worum ich hier gerade schreibe. Also, was ich beschreibe.
Das ist nicht sehr aussagekräftig. Das hättest du auch checken lassen können.
Nee. Ja, ich muss das jetzt zelebrieren, nachdem ich so verkackt habe bei 10 Fragen, 10 Schnäpse.
Ja, einfach nur, weil du scheiß Wikipedia-Einträge
Nö,
die überhaupt nichts aussagen.
Hallo, wir hatten hier angefangen mit irgendwelchen Fernsehformaten in Russland.
Ach komm, da hätte man sich auch mal informieren können.
Du, ich habe die sogar gelesen, aber ich habe jetzt nicht die Länderliste gelesen, welches scheiß Land, welches scheiß
Format
hat.
Ja, aber die Formate sagen dir was.
Ja.
Ja.
Ja, es war eine 33,333%ige Chance. Ja, stimmt. So, möchtest du jetzt eine Aussage dazu fällen, zu meinem Wikipedia-Abschnitt, den du verlieren wirst?
Antennenempfang.
Videotext oder Teletext?
Oh, Videotext und Teletext, ja. Das ist auch nochmal so ein Thema für sich im Fernsehen.
Das ist total spannend.
Ja,
ich hab, also,
weißt
guck mal
du?
Hier, die sind ursprünglich, haben sich die Videotexte, konnten die nur gemacht werden, weil... Also bei der mitteleuropäischen Fernsehnorm hast du 625 Bildzeilen, ja? Davon werden aber nur 576 Zeilen für die Übertragung eines Bildinhalts genutzt. Und in diesem, warte, in dieser Austastlücke wurde der Videotext eingebaut.
Deswegen,
das ist doch faszinierend!
Ja, deswegen ist die Technik so cool, weil du musst dir das mal überlegen, da wird ein Bild Zeile für Zeile aufgebaut von so einer Elektronenkanone sozusagen, ja, und wir nehmen das gar nicht wahr!
Weil das so instant passiert, so schnell.
Und dann drücken wir den Knopf und denken, wir kommen in eine andere Ebene und eigentlich sind wir immer noch im gleichen Bild, aber da, ne?
Das ist Wahnsinn, oder?
Wahnsinn!
Ja, absolut.
Komm, ich trinke mit. Prost.
Teletext, saugeil. Wofür nutzen wir es heute? Programminformation.
Ja, aber ich nutze immer noch den Videotext, wie wir bei uns zu Hause sagen. Oder weil nämlich ist wohl Teletext auch eine Bezeichnung für was anderes war und man sich deswegen in Deutschland für den Videotextbegriff entschieden hat im umgangssprachlichen Bereich, damit man klar sich abgrenzt zu dem anderen Teletext, was auch immer er ist.
Wobei Videotext ja eigentlich doof ist, weil das ja wieder mit Video eigentlich eher zusammenhängt und naja, na gut, lass
mal. Aber du hast keinen Videotext. Du hast nur einen Text.
Ah, nee.
Auf dem Rücken des Videos.
Eben. Und es ist ja auch Television und so.
Ja.
Anni.
Johannes.
Die Produktionen werden in der Regel von einer oder mehreren Rundfunkgesellschaften in Auftrag gegeben und ganz oder teilweise finanziert. Im Fall einer Externalisierung der Produktion, Klammer zu.
Ich weiß es!
Übernehmen fremd- oder eigens gegründete sendereigene Produktionsfirmen den gesamten Produktionsablauf. Jetzt weißt du es nicht mehr.
Nee, jetzt weißt
du es nicht mehr. Dadurch haben Sender die Möglichkeit, Umsatzerlöse aus der Herstellung als Einnahmen in den eigenen Produktionsfirmen zu erhalten und zugleich die wirtschaftlichen Risiken einer Filmproduktion auszulagern. Worum geht es?
Ich dachte erst, dass es um Fernsehformate geht. Aber geht's nicht, oder?
Es geht schon um Fernsehformate, aber ein ganz bestimmtes.
Nicht die Castingshow, oder?
Nein.
I don't know.
Es geht um den leider irgendwie eingeschlafenen Fernsehfilm. Ah. Es gibt den Fernsehfilm als eigenes Genre.
Ja.
Oder Metagenre.
Ja, aber zurzeit kaufen wir ja immer nur Scheiße aus Amerika.
Ja, oder produzieren hier, wie heißt sie? So, hier die...
Die Wanderhure.
Ja.
Ja, das ist ein Fernsehfilm, wenn man auch...
Der Scheiße! Warum hab ich nicht die Wanderhure aufgeschrieben?
Ich habe Scheiße aufgeschrieben, aber das habe ich schon abgekreuzt.
Ich habe Scheiße auch aufgeschrieben.
Oh, du hast auch Fußball schon gesagt. Aber das hast du noch nicht gesagt. Verdammt. Du hast nicht mal das gesagt.
Ach. Wie heißt der andere Film?
So.
Nee, ich meine hier das, was auf ZDF immer kommt.
Ich muss jetzt trinken, weil ich
trinke. Diese Herzschmerzschmonzetten.
Rosamunde Pilcher, oder?
Richtig.
Mhm. Ja. Aber wird Rosamunde Pilcher nicht im Ausland produziert? Und synchronisiert?
Ahnung. Ist mir doch alles scheißegal. Ich guck den Kack nicht.
Wobei, ist Rosamunde Pilcher eigentlich eine britische Autorin oder?
Ja, es ist irgendwie.
Ich habe ja versucht.
Wahrscheinlich ist das auch so ein Autorenkollektiv wie die drei Fragezeichen oder sowas.
Weißt du, das Ding ist, ich habe ja mal.
Alles andere schreiben es unter gab einem
mal,
Namen.
Es gab mal so eine total süße Reihe, so mit Kurzgeschichten, die waren so groß wie. Ein bisschen kleiner als Postkarten und dann konntest du dir immer so, ein Buch hat 2 Euro gekostet und dann gab's von relativ bekannten Autoren Kurzgeschichten und ich habe davon 5 oder 6, die waren auch echt gut zu lesen und das ist das einzige Mal, dass ich das Rosamunde Pilcher gelesen habe und da habe ich noch gedacht, ach ja, ist ja ganz atmosphärisch, ist eine nette Story und dann habe ich auf Empfehlung einer ehemaligen Freundin ein Rosamunde Pilcher Buch angefangen zu lesen. Und ist irgendwann aus Frustration in die Ecke geworfen. Weil erstens, du die ganze Zeit das Gefühl, das Buch spielt in den 70ern. Zweitens, da Geschlechterrollen herrschen, als wenn wir noch in den 50ern wären. Und drittens, das war so, als weißt du, stell dir vor, du denkst, ich will einen Keks essen. Guck mal, da liegt so ein Keks und ich habe Hunger auf was Süßes. Also esse ich einen Keks. Und dann beißt du in den Keks. Und der Keks ist nicht süß. Der Keks ist Schokolade mit Schokoladenstücken umzogen, ummantelt mit Zuckerguss und mit Streuseln und mit Puderzucker. Und
also denkst, ich finde, du beschreibst da eigentlich einen ziemlich geilen Keks.
Nee, das ist, du beißt einmal den Keks und denkst so...
Jetzt habe ich Karies.
Das ist okay, das ist ja süß, aber okay. Und dann beißt du das zweite Mal rein und denkst so, nee, jetzt sterbe ich kurz. So war dieses Buch. So. Ergänzt werden können, die auf beiden Seiten voraussetzen. Nicht aber ausschließlich Kommunikation oder Mitteilungsverbreitung dienen. Ich weiß, es war jetzt viel, aber es geht nicht anders. Das Internet ist zum Beispiel ein Medium, das von Nutzern in anderem Ausmaß aktive Entscheidungen über den Konsum verlangt und zum Teil direkte Rückkopplung des Nutzers zum Anbieter erlaubt. Daraus ergeben sich schnelle und spontane Wechsel der Zuordnung aufgrund der wechselnden Benutzungsmodi. Wechsel zwischen tertiären Eigenschaften und quartären sind etwas Neues, das in diese Struktur einzufügen ist.
Fernsehnutzung
ich geb dir jetzt
in Deutschland,
Tipp, weil da so viel war. Wir sprachen schon drüber. Mit dem Internet.
Rückkopplungsfähigkeit, sozusagen. Nein, aber es ist...
Das Internet im Vergleich zum... In welchem Kontext sprachen wir darüber?
Internet im Vergleich zum Fernsehen, im Kontext der Technikgeschichte, medienwissenschaftliche Betrachtung. Ach komm, Anni, jetzt sag's halt.
Massenmedium.
Massenmedium.
Ich hab's dir jetzt gerade echt vorbuchstabiert. Ja, ich lies auf. Lies mal vor.
So, ich muss hier dazu sagen...
Ist das jetzt Anni, das Schwerste?
Das ist jetzt das Schwerste. Aber auch, weil du kannst zwei Begriffe sagen. Du kannst zwei Begriffe sagen. Du kannst den Begriff sagen, aus dem der Artikel ist, also der Ausschnitt, oder das Wort, worum es dann vielleicht auch gehen könnte. Jetzt habe ich dich verwirrt. Ich hoffe, es zeigt Wirkung. Oh, hallo Anni.
Wollen wir füßeln?
Ja. So. Mittels eines Elektronenstrahls und seiner Steuerung durch elektrostatische Ablenkplatten oder elektromagnetische Spuren ließen sich aufeinanderfolgende Bildpunkte auf einer mit Leuchtstoff beschichteten Glasscheibe projizieren. Die Kathodenstrahlröhre fand ihre erste Anwendung. Nee. Die Kathodenstrahlröhre fand ihre ersten Anwendungen in Messapparaturen. Klammer auf, ZB, Oszilloskope, Klammer zu. Bis Anfang der 2000er, ständig weiterentwickelt, bildet sie lange Zeit die Grundlage zur Darstellung von Fernsehbildern. 1906 benutzte Max Diekmann eine Hennönne zur Wiedergabe von 20-zeiligen, schemenhaften Schattenbildern im Format 3x3 Zentimeter.
Filmspule?
1907 gelang dem Russen Boris Rosing die erste Übertragung und der Empfang eines schemenhaften Fernsehbildes, wofür er in vielen Ländern, darunter auch in Deutschland, ein Patent erhielt. Auch Campbell Swinton verwendete 1911 eine Kathodenstrahlröhre zur Bildwiedergabe. Wie gesagt, es geht jetzt um diese spezielle Form der Kathodenstrahlröhre, aber worum geht es insgesamt?
Naja, um Fernsehbilder, Aufnahme, Produktion, Spulen, Medium, Speichermedium. Ich habe verloren, was ist es?
Fernsehtechnik.
Ach, verdammt.
Und es ging um die Braunsche Röhre.
Ich habe nur die Matz recherchiert.
Wie funktioniert jetzt so eine Braunsche Röhre? Ich habe mir das rausgeschrieben.
Es ist auch immer so schön, wie wir beide dann einfach nur so Wissen fallen lassen wollen, weil wir es wenigstens das in unserem Kopf behalten haben. Ich möchte auch gleich noch was zu Sitcoms sagen.
Also die Braunsche Röhre ist die Grundlage eines Röhrenfernsehers. Dazu muss man natürlich sagen, Röhrenfernseher gibt es heutzutage fast nicht mehr, außer bei euch zum Beispiel.
Hey, der ist 15 Jahre alt und funktioniert super.
Sagt auch keiner was dagegen. Aber wie funktioniert euer Röhrenfernseher?
Er röhrt.
Und, ja, da kann ich nichts mehr sagen. Hier hast du deine Puschen wieder. Warte mal.
Ich muss kurz dich unterbrechen, bevor du mir dieses wichtige Wissen gibst, was mich in meinem Leben weiterbringen wird. Ich find's ein bisschen traurig, dass wir so ungefähr ein Drittel des Rums getrunken haben und da sind, wo wir sonst waren, wenn wir eine halbe Flasche getrunken haben.
Du da bist, wo du sonst
warst. Okay, gut. Zu meiner Verteidigung.
Kannst du dir wieder einschenken?
Ich hab immerhin ein Drittel getrunken.
Ja, du bist sehr tapfer, Anni.
Alles für dich und die Menschheit.
Und den Club.
Und den Club.
Also, Herzstück eines Fernsehers ist die sogenannte Braunsche Röhre. Das ist quasi...
Das ist das, was immer so aufleuchtet und so zusammenfährt, wenn man ihn ausmacht und es macht so...
Nicht ganz. Was ist eine Braunsche Röhre? Das ist im Grunde genommen eine Röhre...
Wirklich?
Die in Vakuum gehüllt ist. Und in denen werden...
Wie? Vakuum? Immer im Fernseher ist ein Vakuum.
Nee, in der Röhre.
Achso. Ja, aber
und in der Röhre
ist in meinem Fernseher. Also es ist in meinem Fernseher.
Ja, aber das ist so ein kleines Ding, weißt du, die ist vielleicht so groß wie das Aufnahmegerät hier.
Ja, aber es ist ein krasses Vakuum in meinem Fernseher. Eine Fliege könnte da drin
fliegen. Spielst du das jetzt gerade?
Nein.
Nochmal, die Röhre ist schon abgeschlossen. In sich.
Ja, aber wenn eine Fliege in der Röhre wäre, dann würde sie schweben, als würde sie im All sein.
Dann wäre sie in erster Linie tot.
Ich weiß, war keine Ahnung. Egal, sprich mal.
Und nein, sie würde nicht schweben. Sie würde am Boden liegen, weil ein Vakuum entbindet nicht von der Gravitation.
Du hast vollkommen recht. Aber mit Vakuum assoziiere ich immer Weltraum. Ich schneide das, glaube ich. Oder ich lasse es drin. Ich weiß auch nicht.
Also, diese
unsere gute Redenwürberfee nickt. Man muss immer folgen, was die Redenwürberfee
sagen. Was die Nüchternen sagen. Also, diese Elektronenröhre, da ist ein Vakuum drin.
Das ist so langweilig.
In diesem Vakuum werden Elektronen von der Kathode, der negativ geladenen Elektrode, geschossen zur Anode. Das ist eine elektronenannehmende Elektrode. So. Und die werden dann weitergeleitet zur Leuchtschicht auf dem Bildschirm. Ja? Und die werden halt so durch kleine Spiegel, werden die abgelenkt, sodass die halt immer diese Zeilen schreiben.
Weißt du? Ich sehe gerade so ein Spiegelkabinett vor mir, weißt du?
Das heißt, so ein Fernsehbild...
Da ist so eine Röhre und da ist so eine Wand und dazwischen ist ein Spiegelkabinett.
Du sabotierst hier meine 1A-Recherche.
Das ist so scheiße langweilig.
Nein, das ist total faszinierend für jeden, der... Bisschen was für Elektrotechnik übrig hat.
Ja, das ist ungefähr so.
Ich weiß ja auch nicht, was ich da rede.
Das ist ungefähr 5% der 5 Leute, die uns hören. Also 0,5 oder so.
Bei Farbfernsehen übrigens wird mit 3 verschiedenen Kathoden gearbeitet für Rot, Grün und Blau.
Also bei der Sitcom wird ja in der Regel mit 3 verschiedenen Kameras gearbeitet.
Hast du jetzt nicht noch... Nee, du hast mit Wikipedia Weisheit angefangen. Wir sind durch, ne?
Das ist zu Ende.
Jetzt lass mich noch eine Sache sagen. Und zwar, Flachbildschirme arbeiten halt nicht mehr damit. Überraschung.
Da ist gar nicht Platz für die Röhre des Spiegelkabinetts und die Wand.
Genau. Die verbreiteten Techniken sind ja Plasma, LCD und zum Teil OLED.
Du hörst einfach nicht auf, ne?
Nee. Ich bin aber gleich zu Ende hier.
Okay.
Ich kann mir halt auch nicht so viel zu sagen. Also bei Plasma, das muss man sich vorstellen, das sind
so
zwei Glasplatten.
So klassischer, weißt du, ich fühle mich gerade wie auf so einer WG-Party mit 22. Ich kann da ja jetzt nicht mehr viel zu sagen, aber...
Also bei Plasma-Bildschirmen ist das so, da sind ja zwei Glasplatten. Und diese Glasplatten sind gefüllt mit ganz vielen kleinen Kammern, in denen ionisierte Edelgase sind. Und die werden quasi...
Edelgase.
Xenon und irgendwas anderes.
Jetzt sind
Neon.
Jetzt sind Esel in meinem Spiegelkabinett.
Die werden elektrisch gezündet und dann leuchten die in den Farben, in die sie gewünscht wird. Und zusammen
jetzt stell dir
ergibt
mal vor,
es immer
dass die Esel in dem Spiegelkabinett sind.
Alle drei
diese
Kammern.
Die Synchronsprecher sind für die Serien, die du guckst. Mab.
Na eher... Flüssigkristallbildschirme.
Ich gebe hier alles rauszuholen aus dem Scheiß.
Flüssigkristallbildschirme, LCD, Liquid Crystal Display. Arbeite damit, dass Flüssigkristalle durch elektrische Ladung die Polarisationsrichtung des Lichts beeinflussen und damit quasi immer nur das Licht widerspiegeln, was sie sollen. Also auch wieder Rot, Grün und Blau. Ich bin fertig. Vielen Dank.
Okay. Super, war super informativ. Warum Fernsehen? Ich weiß es nicht.
Ist doch alles scheiße.
Also Fernsehen ist ja generell immer ein Kampf zwischen Information und Unterhaltung.
Wie unsere Sendung.
Edutainment. Edutainment.
Nee, also man muss dazu sagen, wir leben ja in einer Zeit...
Aber stell dir doch mal vor, wie du How I Met Your Mother guckst und hinter den How I Met Your Mother Leuten kleine Esel sind, die immer sagen, I-A. Okay, gut, es war in meinem Kopf lustig, in deinem nicht so. Guck mal, so bringt man die zum Schweigen.
Warum hast du denn früher, du durftest früher kein Fernsehen schauen?
Nee, das war so. Ich sollte kein Fernsehen schauen. Aber da ja meine Eltern beide gearbeitet haben und ein super moderner Haushalt waren, war ich ja so 1 bis 2 Stunden manchmal allein, bis meine Schwester von ihrer Schule kam. Und dann habe ich immer heimlich Sailor Moon geguckt und Katzenauge, weil es meine absoluten Lieblingsserien waren damals.
Kamikaze Diebin Jan.
Die kam später und die habe ich immer so halbherzig
verfolgt. Ach, Katzenauge war was anderes, sorry.
Katzenauge ist ein super Trio. Ich kann jetzt nicht die Melodie summen. Aber... Und so.
Ich habe damals ja Sailor Moon geguckt, weil ich eine ganz schlimme Anime-Phase habe, beziehungsweise Manga-Phase hatte. Aber es so scheiße fand, dass die ganzen Anime-Serien, die über die ich immer gelesen habe und die ich wahrscheinlich auch nicht hätte gucken sollen, dürfen, weil die meisten ja eh ab 16 oder 18 waren, dass die halt nicht im Fernsehen kamen. Und Sailor Moon war das Einzige, dass... irgendwie mein Gefühl befriedigen konnte, Anime geguckt zu haben, weil es halt, weil ich mich total dafür interessiert habe, aber es nirgendwo kam.
Sailor Moon war toll.
Ja, so die 4 Folgen, die ich davon gesehen habe, bevor ich es scheiße fand.
Dafür singst du aber immer sehr laut, wenn du betrunken
bist. Ja, weil das Lied ja auch geil ist.
Ja, ich habe immer jedenfalls ein Super-Trio geguckt und ich muss sagen, ich fand Sailor Moon immer ganz nice, aber mir ging immer die Hauptfigur auf den Sack, weil die immer so rumgeheult hat. Und deswegen mochte ich immer ein Super-Trio viel mehr, weil es waren 3 Schwestern und die waren badass und die haben ihr Leben in die Hand genommen und haben Sachen gestohlen und hatten ihr Kaffee und alles war toll.
Kannst du mir kurz das Wasser reichen?
Das da?
Ja, dankeschön.
Ja, und... ist, glaube ich, mit Dragon Ball die Serie, die ich am intensivsten verfolgt habe.
Dragon Ball?
Wobei nicht ja Dragon Ball, mir ging ja immer Dragon Ball auf die Nerven. Ich habe ja immer lieber die letzten 2 Staffeln von Dragon Ball geguckt, um dann direkt zu Dragon Ball Z zu gehen. Weil ich immer Son Goku als kleinen Jungen super anstrengend fand. Mit seinem Affenschwanz und so.
Also, Dragon Ball... habe ich ja damals, als es beim Carlsen Verlag rauskam, habe ich ja mir immer die Comics geholt. Ich glaube, bis zu 15, 16 Bände habe ich, also die Mangas. Was ja auch damals für den Carlsen Verlag so ein bisschen ein Risikogeschäft war, weil sie dachten, okay, wir haben jetzt die größte Manga-Serie, aber wir drucken die halt von rechts nach links. Und das ist ja immer eine Gefahr, wenn du die Leute umgewöhnen musst.
Ja, aber mittlerweile ist es ja uncool, die Mangas von links nach rechts.
Ja, dank dem Carlsen Verlag, muss man hier sagen. Ja, aber ich bin noch groß geworden mit Mangas, die gespiegelt waren.
Ja,
aus dem Englischen übersetzt.
Das ist krass.
Gunsmith Cats beispielsweise habe ich ein paar Bände zu Hause, also wahrscheinlich mittlerweile bei meinen Eltern, aber zu Hause. Und das war halt aus dem Englischen übersetzt, genau wie Venus Wars beispielsweise.
Weißt du noch, meine Mitbewohnerin hat mir irgendwann zum Nikolaus oder so den ersten Band von Sailor Moon geschenkt, meinte so, hier, das ist das erste Mal im Deutschen draußen. Und ich so, nee, das gab's vor 10 Jahren schon mal, ich habe die komplette Reihe bei mir im Schrank stehen, die ist auch noch gespiegelt.
Ja, und dann habe ich mich immer gewundert, warum sind das alles Linkshänder?
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine frühe Fernsehzeit ist ganz stark mit Animes verbunden, weil ich eigentlich nur Animes geguckt habe. Ich fand diese, also bis auf so die Batman-Serie, fand ich, glaube ich, alles scheiße, was so amerikanisch war. Und ich habe nur Animes geguckt. So, also Mila Superstar war nie so meins, Lady Oscar so ein bisschen, Sailor Moon ganz viel, Dragon Ball ganz viel und dann auch das, was nachkam.
Ich war ja der typische Fall des Samstagmorgens-Cartoons. Ne? Ich habe ja ganz...
Nee, da konnte ich ja nicht Fernsehen gucken, weil da waren meine Eltern zu Hause.
Ja, meine Eltern haben mich vor dem Fernseher gesetzt, damit ich noch ein bisschen länger schlafen konnten, glaube ich. und das ging sogar so weit, dass ich morgens früh vor der Schule dann immer auf dem Sofa lag und Fernsehen geguckt habe, während meine Mama das Frühstück gemacht hat. Und da kam auf ProSieben immer die Schlümpfe. Und irgendwann...
Ich habe auch die Schlümpfe geguckt.
Irgendwann sind mir die Schlümpfe einfach so auf den Sack gegangen, dass ich gesagt habe, Gargamel, jetzt mach die Scheißdinger fertig!
Also ich kann nur sagen, ich habe die Glücksbärchis immer sehr gern geguckt. Ich weiß noch, es gab diesen...
Ja, aber die Glücksbärchis haben ja jetzt nicht so viel mit den Schlümpfen
zu tun. Nein, aber ich assoziiere die immer zusammen, weil das auch beides ja, so relativ alte Serien sind, die auch so... Elefantenfüße des Comic-Fernsehens sind. So stämmig. und nicht zerstörbar, so leicht, auf Tiere projiziert. Egal. In meinem Kopf hat Sinn gemacht. Wie dem auch sei, und die Glücksbärchen, es gab diesen einen Film und ich fand die immer total gruselig und gleichzeitig fand ich diese Glücksbärchen immer so toll mit ihren Bäuchen, die dann Regenbogen gestrahlt haben.
Vielleicht sollten wir zu den Schlümpfen noch ganz kurz.
Ich finde es auch schön, wie wir im Laufe der Sendung einfach immer weniger Inhalt und immer mehr persönliche Erfahrungen
zu den Schlümpfen ganz kurz. Es gab für den Super Nintendo ein Videospiel zu den Schlümpfen. Und du denkst dir, ja, wenn das Leute machen, die entwickeln das ja für die Zielgruppe der Kinder. Das sind ja, ne, die gucken ja Schlümpfe. Mhm. Pustekuchen. Das Ding war so schwer. Also so schwer.
Ich fand die Schlümpfe immer scheiße. Die waren blau.
So wie
die waren blau und sah bescheuert aus. Und es gab nur einen weiblichen Schlumpf unter 20. Wie bescheuert.
Ich finde das schon ein bisschen rassistisch, dass du jetzt so hervorkehrst, dass die blau sind.
Nee, aber ich meine, die sahen so blöd aus. Die waren so... Ich habe es gerade ein bisschen unreflektiert rausgelassen. Ich fand dieses Konzept bescheuert. Da habe ich lieber die Gummibärenbande geguckt.
Die Gummibärenbande war ja auch
die großartig. Die Gummibärenbande waren toll. Ich habe kein Problem damit, wenn Menschen oder Wesen blau sind. Aber es war so, ich habe dieses Blau damit assoziiert, wie bescheuert diese Welt war, in der die Schlümpfe gelebt haben.
Gummibären.
Warum ist mir das heute nicht eingefallen?
Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst.
Das sind die Gummibären.
Und im Text heißt es tapfer und gläubig. Krass. Und ich denke mir, warum gläubig? Was hat das
denn? Die glauben an ihren Trank, mit dem sie hüpfen können.
Na nee, gut, die können vielleicht ja hüpfen durch ihren Trank, dann müsst ihr ja nicht dran glauben.
Vielleicht ist es so ein Placebo-Effekt mit dem Trank.
Und, also,
vielleicht ist das ein homöopathisches Mittel.
Weißt du, in meiner Schule gab es irgendwie so drei Jungs, die das immer total lustig fanden, diese Gummibärchen-Bande-Songs in den verschiedenen anderen Sprachen zu hören. Die Melodie bleibt ja immer dieselbe, der Text ändert sich ja nur und deswegen klingt das immer ganz komisch, wenn du es beispielsweise auf Holländisch hörst, ne? Gummibären!
Aber ich möchte jetzt nochmal kurz zu dem blauen Schlumpf. Und jetzt mal ganz ehrlich, Avatar, die waren auch blau und die Story war, ich meine, ich fand, die Story hatte Ambition. Ich habe ja neulich nochmal Avatar geguckt, ne? Aber das Ding ist, er hat es halt schon storymäßig verkackt. Es ist einfach zu lang. Es ist immer noch Pocahontas in Blau. Und ich liebe Pocahontas.
Also wenn ich kurz
und was... Und in Blau ist auch okay. Aber vielleicht verkürzen wäre gut gewesen.
Also wenn ich kurz was zu Avatar sagen kann.
Ja.
Der Film ist scheiße.
Nee, er ist nicht scheiße.
Er mag technisch irgendwo toll sein. Nein, und es ist ich bisher, meine, es ist bisher der einzige Film, den ich in 3D geguckt habe, wo ich sage, hier hat 3D irgendwie Sinn gemacht.
Selbst Lego, das Lego-Movie hätte nicht besser gefallen.
Aber von der Story her, also...
Es war eine einfache Story, aber einfache Storys können auch schöne, die umgesetzt werden, wenn sie schön erzählt sind. Und er hat sich halt so ein bisschen selbst aufgehypt,
also,
an seiner Technik.
Ich finde, der Film ist sogar in gewisser Weise rassistisch.
Okay.
Weil, guck mal, da kommt dieser Typ... Ja, von dem alle wissen, der ist eigentlich nur über so eine komische Technik so wie wir. Der ist eigentlich gar nicht so wie wir. Ja?
Der verkleidet sich nur.
Und dann zähmt der so einen Flugsaurier. Und jetzt hören plötzlich alle auf den. Alle. Das ist doch...
Ja, es ist halt so dieses...
Und am Ende hast du Vietnam. Und ich meine, dieses... Also, ne? Da spielt dann... Hier, wie heißt er? John... Nee. Wer hat den nochmal gemacht? James Cameron.
Ja.
Und dann am Ende... macht James Cameron, also Entschuldigung, der Film schreibt dir quasi an die Leinwand. Bezug auf Vietnam!
Ich muss jetzt mal kurz einwerfen, dass die einzige Assoziation, die ich mit James Cameron immer noch habe, ist von den Golden Globes von vor einem Jahr, nicht, also die jetzt gerade gelaufen sind, sondern die davor, wo Tina Fey und Amy Poehler sagen, dass, wie heißt ihr Name nochmal, verdammt, von Hurt Locker, die Frau...
Catherine Bigelow.
Catherine Bigelow, ja, Ahnung von Folter hat, weil sie mit James Cameron verheiratet war. Das ist mittlerweile die einzige Assoziation, die ich mit diesem Mann habe, was mir auch ein bisschen leid tut für ihn, weil es ist schon echt ein mieser, harter Joke. Aber der ist echt hängen geblieben.
Gut, wir reden so viel über Filme.
Lass uns Filme raten.
Das lustige Filme-Raten spielen.
Ja, du fängst an. So, Du wirst hoffentlich verlieren. Ich schärfe meine Sinne.
I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore. Ist das wohl bekannteste Zitat eines zeitlosen Klassikers der Mediensatire. Es geht um einen psychotischen Moderator, skrupellose Investoren und die alles bestimmende Quote.
Ist das eine Serie?
Nein.
I don't know.
Es ist der Film Network von, ich glaube, 76 oder 79. Bin mir
boah, ernsthaft? Du zitierst einen Scheißfilm aus den 70ern.
Das ist ein ganz großartiger Film.
Ich habe ihn wenn niemals man sich, gesehen.
Das ist schade, aber der Film ist großartig. Wirklich großartig.
Ja, super. Ich trinke dann wohl noch mehr rum.
Aber die anderen beiden wirst du wissen. Da bin ich mir sehr sicher.
Jetzt nehme ich den Film, von dem ich glaube, dass du ihn am wenigsten kennst.
Ja, tu das. Aber denk dran, ich habe Filmwissenschaften studiert.
Die Frau fürs Leben zu finden, ist ja eigentlich schon schwer genug. Ne? Doch wenn es dann auch noch die Freundin des Bruders ist, kann es kaum noch schlimmer werden. Wäre dann nicht die Verrücktheit der eigenen Familie? Bekanntlich hat ja jeder seine Leichen im Keller, aber was würde passieren, wenn man diese an die Öffentlichkeit zerrt?
Ist das dieser Film so ein Wochenende mit Harry oder sowas? Nee, ne? Weil es gibt ja tatsächlich diese zwei Filme, wo sie quasi eine Leiche mit sich rumschleppen.
Nein, die, dann so, die Leiche ist hier nur metaphorisch.
Ja, okay. Nee, aber ich glaube, es ist...
Ich gebe dir einen Tipp. Ja?
Ja?
Ich gebe dir jetzt einen Tipp. Und wenn du es errätst, dann trinkst du den halben rum.
Dann trinken wir beide ein.
Es gab zwei Filme in dieser Zeit, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Einer davon war The Truman Show.
Ach so, dann ist das Ed-TV.
Trinkst du bitte deinen halben rum.
Tatsächlich, ja.
Ja, du kannst auch eigentlich den ganzen trinken, weil ich habe ja schon ziemlich viel Vorsprung.
Okay. Anni.
Johannes. Oh.
Ich habe gerade so trocken geschluckt, weißt du, und das merke ich jetzt irgendwie. Irgendwie habe ich Luft
geschluckt. Ich merke gar nichts mehr. Ich bin jetzt in der Phase, wo mir der Rum nicht mehr schwer runtergeht. Der Rum fließt wie ein Bächlein.
Ich habe gerade was falsch geschrieben hier. Tippfehler eingebaut. Gut. Anni, alljährlich beglückt uns ein immer wieder wechselnder Sender mit dem, in Anführungsstrichen, modernen Aufguss von Dickens' A Christmas Carol. Immerhin, Doppelpunkt, Bill Murray ist witzig und die eine aus Indiana Jones spielt auch mit, bevor sie sich für ihre Kinder, Yoga und schließlich den Textilhandel entschied.
Ich kenne den Film.
Karen Allen ist es übrigens.
Ich kenne den Film.
Die Tussi aus Indiana Jones.
Ich kenne den Scheißfilm.
Aber wie heißt der?
Aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Die Geister, die ich rief. Er High Five to Sarah, unserer Twitter-Fee.
Ja, jetzt trinkst du den halben.
Ja, ich trinke den ganzen, komm.
Aber das ist wirklich echt so wie sicher.
Abgewechselt.
So sicher wie das Shalom in der Moschee. Moment.
Das lasse ich drin. Hundertprozentig. Mehr so das Shalom in der
Synagoge.
Mhm. Das Amen in der Kirche und so.
Dass der Film, oder das Inshallah in der Moschee, dass der Film zu Weihnachten läuft.
Ja. Kreativität und Kritik sind die ersten Bauern, die im Spiel um die absolute Macht geopfert werden.
Schweighöfer?
Nein, ich habe mich auch verschrieben. Scheinversprechen von Sicherheit gemischt mit Angst pflastern den Pfad in die Diktatur. Mit klaren Worten sendet ein Mann Worte des Widerstands in die Welt und ruft zum Ungehorsam aus. In einem Jahr, an einem besonderen Tag, soll der Diktator nur eine Botschaft hören. Hast du schon erraten? Weil jetzt kommt ein Zitat. Das Volk sollte sich nicht vor seiner Regierung fürchten. Die Regierung sollte sich vor seinem Volk fürchten.
Bertolt Brecht, sein Leben, sein Wirken? Hä?
V wie Vendetta.
V wie Vendetta. Ach Gott, Entschuldigung, ja.
Sarah hast den Film, aber ich habe gedacht, du hast den geguckt. Ich mag ihn.
Ich hab den Film geguckt, aber dieses Zitat ist mir jetzt echt nicht hängen geblieben.
Ich finde, wir sollten...
Ich habe den Comic gelesen. Der ist nicht schlecht.
Ich finde, wir sollten noch mal über... Fernsehsender.
Warum hast du jetzt Fernsehsender abgestrichen?
Nee, ich habe Dragon Ball abgestrichen, weil du es vorhin erwähnt hast. Ich finde, wir sollten nochmal... Wie hast denn du bei dir zu Hause deine Fernsehsender sortiert? Also, weil wir uns wurden die Fernsehsender in einer bestimmten Reihenfolge programmiert. Auf 1 war ARD, auf 2
war ARD,
auf 3 Dreisat. Was war bei dir so?
Ich glaube, bei 4... Nee, bei 3... war bei uns hier die lokale Sendeanstalt für NRW.
Bei uns gab es auch Berlin TV auf 32 oder so.
Ja, das gab es bei uns nicht.
Ja, du warst ja auch im NRW.
Ja. Aber wir hatten auch nichts Vergleichbares. Also es gibt jetzt, glaube ich...
Was sind denn deine Lieblingssender?
Ich trinke jetzt erstmal. Wir sind mit dem Spiel übrigens noch nicht durch, Anni.
Nee, aber willst du nicht vielleicht trotzdem noch dein Lieblingswort sagen?
Nee.
Es ist unglaublich, wir haben es durch eine Sendung geschafft und nur ich habe dieses Wort gesagt.
Du sagst ja auch nicht episch.
Nee. Sonst sage ich dieses Wort.
So, Anni.
Bist du nur noch vom E-Wort mit dem Winning entfernt? Gewinnen entfernt vom mit dem E-Wort, you know? Egal.
Nee.
Lies einfach. Lies, Kind, lies. Nee, lies du? Ja, du liest.
Hochgradig kompetent.
Absolute Kompetenz und absolute Ahnungslosigkeit.
Der gesuchte Film, Anni,
ja,
machte das rheinland-pfälzische Hassloch. Den Ort gibt's wirklich. Wahrscheinlich deutschlandweit bekannt, obwohl es im Film selbst nicht um Konsumwaren geht, sondern um Quoten. Die werden von Moritz Bleibtreu aus Protest gegen sogenanntes Unterschiedsfernsehen manipuliert.
Oh ja, ich weiß es! Free Rider!
Richtig, Anni.
That's one of my favorites. Even so it's a little bit stupid.
Nee, Hassloch ist nämlich die rheinland-pfälzische Gemeinde, die nach Forschungen der GfK oder sowas deutschlandweiten Durchschnitt darstellt und deswegen sind fast alle oder haben alle größeren Handelsketten Testmärkte in Hassloch, wo sie neue Werbung schalten und neue Produkte einführen.
Sind die dann auch?
Wenn die dann in Hassloch gekauft werden, werden die in Deutschland weiter eingeführt.
Heißt es, dass es dann auch so einen Querschnitt durch die politische Landschaft gibt?
Das musst du die GfK fragen.
So, ich von wegen gibt's dann da auch so Rechtsradikale und Linke und Mitte und so?
Kannst du das Blatt von deinem Mund nehmen? Das ist nicht professionell. Gibt's da
ich
auch?
Ich bin aus dem Status raus, dass ich versuche professionell zu sein.
Linke, Rechte und die Mitte. Ja, aber die gibt's überall.
Ich will dieses Bingo gewinnen. Also ich muss mal gucken, was ist hier noch? Ich muss dich dazu bringen, das Scheißwort zu sagen. Ach, das hast du schon gesagt. Aber das sagst du nicht mehr. Das ist hier definitiv das Wahrscheinlichste. Okay, ich lese mal weiter, ne?
Ich trinke einfach meinen Schnaps.
Das Massenmedium Fernsehen als Mittel der Wahrheit ist ja doch eher ein seltenes Bild.
Was hat V Vendetta mit Fernsehen zu tun?
Es gibt diese eine Szene, wo er über das staatliche Fernsehen seine Botschaft vermittelt und mir ist nichts Besseres mehr eingefallen. Ich habe meinen Stift verloren.
Bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt kommt.
Hör doch mal meinen Text zu, Herr von und zu Hahn. Herr Wolfgang Hahn. Das Massenmedium Fernsehen als Mittel der Wahrheit ist ja doch eher ein seltenes Bild. Der erfahrene Redner trifft auf den ambitionierten Idealisten. Wer wird als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen? Während die Scripted Reality unser Denken zerstört, sehen wir zwei Männer bei einem Gespräch, dessen Aufzeichnung nicht die Welt, aber doch vieles verändert hat.
Ja.
Soll ich einen Tipp geben?
Vielleicht.
Okay, wenn du das jetzt errätst, musst du trotzdem trinken.
Dann nicht.
Es geht um einen Präsidenten der USA.
Ist das hier, wie heißt er? Nixon versus Frost?
Frost Nixon.
Frost, ne? Ja. Okay, was hat das mit Fernsehen zu tun?
Hallo, das Fernsehinterview war entscheidend für die Nation in gewisser Hinsicht, oder? Naja, also, ich meine, der Witz ist, das hat im Prinzip gezeigt, was Fernsehen eben auch leisten kann, indem du eben einen bekannten Mann, einen guten Redner bloßstellst und ihn öffentlich vorführst für die Fehler, die er gemacht hat und ihn dazu zwingst, seine Präsidentschaft zurückzuziehen. Und wir wissen ja, was passiert wäre, wenn Nixon an der Macht geblieben wäre. Watchmen und so.
Nee.
Wir sind durch. Wir müssen jetzt nur noch dich dazu bringen, dieses eine Wort zu sagen und das kreativ machen. Das kreativ. Haben wir eigentlich definiert, wer jetzt wie gewinnt beim Kreativ?
Ja, bei dem Kreativ ist es ja relativ einfach. Weil das ja auch ein Rätselspiel ist. Aber kommen wir nochmal zurück zur verlorenen Glorie des Fernsehens.
Ja, solange du mir die 5 wichtigsten Fernsehsender für dich in Deutschland aufzählst.
Nö. Nee, was ich persönlich schade finde, ist, dass heute mit dem Fernsehen ja kein Anspruch in dem Sinne mehr verbunden wird. Weißt du? Also früher gab es ja wirklich noch den Fernsehfilm und der fand ja quasi analog zum deutschen Kino statt.
Ja.
Also wenn du überlegst...
Aber er sah immer beschissener aus, weil er billiger produziert war. Schwein.
Nee.
Doch, also ich meine, sorry, die Fernsehfilme, die ich in Erinnerung habe, aber ich muss auch...
Was hast du denn in Erinnerung?
Die schlechten Pro7 und Sat1 Produktionen.
Ja, aber das sind ja auch die schlechten Produktionen der Sender.
Aber jetzt mal auch ganz
ehrlich. Die ich nicht nennen werde.
Und ich meine, ARD, die einzigen guten Filme, die ich bisher gesehen habe, so deutsch, also ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal auf Arte so eine richtig gute Dokumentation zu Menschenhandel und so gesehen.
Ja gut, aber Arte ist halt... Ah!
Jo, los! bitte trinke, du hast das Bingo verloren.
Zum ersten Mal übrigens, das ist auch ein historischer Moment.
Dafür muss ich jetzt dramatisch mein Blatt nach hinten werfen.
Wir haben das Dingo.
Ich bin ganz so stolz auf mich, ich hab's geschafft!
Das Dingo-Bingo, ja, mit einem 5 Minuten vor der Sendung hasse ich zusammengekritzelten Bingo. Herzlichen Glückwunsch.
Aber, obwohl du vorhin schon beinahe Arte gesagt hast und ich gesagt habe, du hattest das Wort schon im Mund, hast du trotzdem nochmal Arte gesagt. Du bist hier definitiv Verlierer, der Verlierer. Egal. Ja, also ich meine, ich habe Arte eben auch nur erwähnt.
Das ist ein bisschen viel.
Ja, ich habe Arte eben auch nur erwähnt, um dich dazu zu bringen, Arte zu sagen. Also das Ding ist, selbst der Tatort, der ja immer als große deutsche Filmkunst gilt, manchmal so. Also ich muss sagen...
Vergiss den Tatort. Weißt du, warum du den...
Ich mit dem Fernsehfilm so Sachen wie der Tornado, der durch Berlin fegt.
Ja, aber das ist auch, weil wir nicht mehr in der Zeit leben, in der es den Fernsehfilm tatsächlich gab.
Ich hab das Bingo gewonnen.
Das war...
Ja.
Der Fernsehfilm stammt tatsächlich aus einer anderen Zeit. Aus den 70ern und 80ern.
Nee, da war ich noch nicht geboren.
Ich auch nicht.
Nee, also
aber trotzdem kann man die Filme ja zum Teil gucken. Also, wenn du dir anschaust, Die Welt am Draht. war...
Ist das ein DDR-Film?
Nein. War ein zweiteiliger, also die DDR spielt, hätten wir eigentlich nochmal gesondert, man könnte...
Wir könnten mal reden, gesonnte, über DDR machen.
Wir könnten, ja, und dann reden wir auch über das Fernsehen, weil das DDR-Fernsehen war nämlich auch was Besonderes in dem Sinne.
Mhm.
Und wir reden nicht nur über ein Kessel Buntes.
Nee, überhaupt nicht.
Sondern auch über die Filme, die Fernsehfilme, die es ja auch gab und die... bei denen sich, Entschuldigung, die DDR wesentlich mehr Mühe gegeben hat.
Ja, ich möchte kurz noch einwerfen, eine Info, die ich total spannend finde, im Zusammenhang mit dem Archivieren von Filmen. Was ja ganz spannend ist, ist, dass gerade in den frühen, also in der Anfangsphase des Films, das mit dem Archivieren nicht so ernst genommen wurde, weil ja auch, es war teuer, das aufzuheben, teure Materialien, und man hat halt auch gedacht, so, pff, ist ja nur Alltagskonsum. Und der Witz ist, die BBC sucht ja aktiv in der ganzen Welt nach Aufnahmen der ersten 100 Folgen von Doctor Who, weil sie selber durch einen Fehler, nee, weil selber bewusst die Archive zerstört wurden. Das muss man sich mal vorstellen.
Andere Zeiten.
Andere Zeiten. Okay, du wolltest über irgendwas sprechen.
Der Fernsehfilm.
Der Fernsehfilm.
Nee, also beispielsweise Die Welt am Draht. Ist die zweiteilige Verfilmung eines Science-Fiction-Romans, eines amerikanischen Science-Fiction-Romans namens Simulacron 3. Stammt von 73 und wer hat da Regie geführt? Rainer Werner Fassbinder, einer der großen deutschen Regisseure.
Ich finde ja, Fassbinder ist immer ein bisschen anstrengend.
Ja, aber trotzdem gilt er ja doch als einer der großen
Regisseure. Ich weiß, aber das ist immer so ein Moment, wo ich mich frage, ist der nur so gehypt? Weil alle denken, der ist so geil, wir müssen ihn toll finden und ihn deswegen alle toll finden. Und nicht, weil er wirklich toll war.
Bam.
Nicht bam, es ist einfach nur so, manchmal frage ich mich so, ich habe irgendwann mal versucht, 9,5 Wochen.
Aber das ist doch ein amerikanischer
Film. Nee. Was auch immer. Ich habe irgendwann, also egal, manchmal, kennst du das, wenn du manchmal so Klassiker guckst von Filmen und du sitzt da drin und denkst so, ich verstehe es nicht. Und jeder, der jetzt, also ich verstehe, warum ich es nicht verstehe, weil nämlich ich diese Sehgewohnheiten nicht mehr gewöhnt bin, aber jeder, der jetzt da rauskommt und sagt, oh mein Gott, das war der tollste Film, den ich je gesehen habe.
So geht's mir mit Avatar. Ich finde den Film scheiße.
Ja, aber Avatar ist jetzt auch nicht auf der gleichen Ebene. Tod in Venedig zum Beispiel. Tod in Venedig, die Verfilmung, die irgendeine Cannes-Palme gewonnen hat, habe ich gesehen. Ich meine, ich fand das Buch schon scheiße, aber den Film fand ich extrem scheiße, weil der Film war ja so halbe Stunde Aufnahme Sonnenuntergang, halbe Stunde Aufnahme Sonnenuntergang zurück. Und ich verstehe, warum ich ihn nicht verstehe, weil ich wahrscheinlich die Sehgewohnheiten einfach nicht mehr gewöhnt bin. Die Medienwissenschaftlerin an unserem Twitter-Account macht gerade rude Gesten. Sagt, kann man Rut auf... Nee.
Rüde.
Rüde,
nein, oder?
Rüde? Nee.
Warte mal.
Unangebrachte, verachtende Gesten in unsere Richtung. In meine. Aber ich sitze halt trotzdem da drin und denke so, nee, ich schlaf ein. Sorry, ist langweilig.
Also ich hab damals Open Air in Berlin den Himmel über Berlin gesehen, den Wim Wenders Film.
Mhm.
Der ja neu aufgegossen wurde von Hollywood als Stadt der Engel.
Mhm.
Und ich habe Himmel über Berlin gesehen und dachte mir, boah, okay, ich weiß, was ihr mir sagen wollt, aber das wäre auch einfacher gegangen. Also, das ist halt echt so ein Film, wo du dir denkst, so, oh, Alter, weniger Kunst, mehr Handlung. Also, es gibt viele Filmklassiker, das muss man sagen, viele Filmklassiker, auch Filme, die als Klassiker gelten, die sehr, sehr sperrig sind.
Ja.
Aber vielleicht macht das auch gerade einen Klassiker aus. Also ein Film wie beispielsweise die 120 Tage von Salem? Pier Paolo Pasolini beispielsweise. Das sind Sachen, die kann man sich heutzutage nicht mehr so wirklich gut angucken.
Die Western funktionieren immer noch heutzutage.
Ja, aber Western war ja auch ein ganz anderes Genre beispielsweise italienischer Neorealismus.
Ich wollte es nur mal kurz einwerfen. Können wir bitte einfach zum Kreativ übergehen?
Also was ich einfach sagen wollte, es gab den Fernsehfilm, vor allen Dingen in den 70er und 80ern, und der war toll. Und jetzt ist er tot. Und das ist scheiße, weil sich niemand mehr was traut.
Ja, aber
die Kreativität im Fernsehen ist tot. Tot, tot, tot.
Und jetzt mal, den kreativen Zirkelschluss hier anzubringen, der zu jedem guten Werk dazugehört, wie ich ja bei How I Met Your Mother gerade lernen musste, dass egal, was deine Story dir eigentlich sagt, du unbedingt den Zirkelschluss bringen musst. Um nochmal zurückzukommen auf unterschiedliche historische Ausgangssituationen, die unsere inhaltliche Ausstattung heute färben, inhaltliche Landschaft färben. Der Grund, warum wir in Deutschland einfach keinen guten Fernsehfilm mehr haben, ist, dass Deutschland zu busy ist, Scheiße aus Amerika zu kaufen, anstatt eigene kreative Risiken einzugehen, um was Cooles selber zu produzieren, wie Lukas zum Beispiel oder die Schillerstraße.
Das Problem ist ja, dass du heutzutage vielmehr darauf achtest, wie können wir einen Film verwerten, als den Film als Kunstobjekt an sich zu wertschätzen.
Fand ich übrigens auch total spannend. Der Erfinder von MTV, ne? Einer der Erfinder von MTV, war ja auch Musiker und hatte eigentlich den Anspruch, MTV zu gründen. Also hat er wahrscheinlich damals noch nicht MTV genannt, aber ne? So einen Sender zu gründen, weil er eben auch das Musikvideo als Kunstform gesehen hat. Und dann total angepisst war, als die Amis da so eine Kommerzscheiße draus gemacht haben und dann ausgestiegen ist. Und da sehen wir wieder, was das Problem ist. Kapitalismus!
Das Kreativ.
So. Kreativ. Das Kreativ ist ja jedes Mal was anderes. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Heute ist es jaulig. Denn für die Fans, den einen Fan unter euch, der regelmäßig Sendung hört.
Jetzt stell uns mal nicht unter den Scheffel. Wir hatten die höchste Einschaltquote Quote kann man ja nicht sagen. Wir hatten die meisten Zuhörer im Campus Radio.
Ja, wir sind ja auch auf unsere Art originell. Wie dem auch sei. Wir haben schon mal reden wir über Katzen, was ja auch bei uns, ich verlinke das dann mal, ne? Bei uns auf dem Blog nachhören können, haben wir schon mal gemauzt. Und dann musste der andere erraten, was der andere mauzt. Heute summen oder lalalan wir.
Ja, vielleicht lalala. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in meinem Zustand noch hinkriege, das ordentlich zu summen.
Also ich summe das noch ordentlich.
Bestimmt.
Jedenfalls summen und lalalan wir bekannte Lieder von Serien, Filmen, TV-Formaten, die der andere erkennen muss. Laut unserer Auslosung fange ich an. Ich kann, glaube ich, sogar den Text singen.
Nee, mach das nicht, weil dann erkenne ich ja.
Okay. Die Künstlerin in mir sucht sich. Okay. La 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 la.
Hast du es erkannt? Also ich habe es jetzt nicht direkt. Also es klingt ein bisschen wie. Es erinnert mich an Dragon Ball. Das Problem ist, dass glaube ich bei Dragon Ball es wirklich so ein Refrain gibt. Cha la 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 la.
Okay, ich sehe jetzt mal den Text, ja? Da sagt man, nachts sind alle Katzen grau. Wer das behauptet, kennt uns dreien auch nicht.
Ja, okay, das war das Super-Trio, aber das haben wir halt nie geguckt. Sehr gut.
Sorry, ich dachte, du kanntest das. Nee, komm, wir trinken zusammen. Prost. So, du bist dran, Johannes.
Weil ich muss das kurz in meinem Kopf nochmal durchgehen. Okay. La 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 la. La 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 la. Das war ein Ausschnitt jetzt. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la.
I don't know.
Okay, der Text ist, glaube ich. La 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 la.
Ich kenne die Melodie.
La 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 la.
Ich kenne die Melodie.
Oh weio, Balu. Oh
weio, Balu. Ja.
Vogelfreiheit, Phänomen.
Wollen wir zusammen trinken? Oder soll ich trinken?
Oh, scheiße. Ja. Nee. Du hast ja, ich hab's ja auch erst beim Text erraten.
Okay.
Also langsam wird's unangenehm.
Nee, bei mir ist es gerade total raus aus dem Unangenehm.
Ich spüre meine Ohren.
Ich kenne den Refrain, okay?
Ich spüre meine Ohren.
Ich seh, mir fällt gerade die Strophe nicht mehr ein, aber der Refrain ist auch einprägsamer. La 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 la. Ich kann's auch nochmal mit dem Text. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Glaub an dich, dann bist du die Gefahr. Da, 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 da. Wenn du irgendwann die Seite kommst, ist laut, glaub, ah, da, da. Okay, Digimon.
Nee, Entschuldigung.
Sorry, hast du Digimon nicht gesehen?
Nee.
Sorry, Prost.
Das ist, nein, tatsächlich. Ich finde das.
Die ersten zwei Staffeln waren gut.
Pokémon und Digimon, das sind so Serien, die.
Pokémon finde ich immer scheiße. Warte
mal. Das sind Serien, die kamen relativ, die hätte ich gucken können, aber da war ich tatsächlich wirklich nur 2 Jahre zu alt zu. Hat mich nie interessiert. Null. Kein Deut. Ich habe früher auf dem Schulhof habe ich mit anderen Leuten Pocks gesammelt. Ja, diese scheiß kleinen Kunststoffplättchen, auf die man so draufhaut und so weiter. So, ja. Kennst du nicht. Kennt vielleicht ein paar von euch. Keine Ahnung. War so ein 90er-Ding. Ja? Den Scheiß habe ich mitgemacht. Ja? Aber nicht Pokémon! Entschuldigung.
Okay.
Prost.
Prost. Ich habe noch einen. Mir fällt die Melodie nicht mehr ein. Aber egal, du bist jetzt erstmal dran.
Ja, ich bin jetzt erstmal dran. Warte mal.
Also wir schaffen zumindest 2 Drittel der Flasche, denke ich.
Das ist schon. Okay, Anni. Ich muss jetzt wieder kurz in meinem Kopf durchgehen.
Hier ist in deinem Kopf durch. Ich habe extra bekannte Sachen genommen.
Ja, aber es ist halt genau die 2 Jahre zwischen uns, ne?
Ja.
Also ich habe, wie gesagt, Pokémon, Digimon, alles.
Pokémon fand ich auch scheiße.
Überhaupt
Digimon
nicht
war
mehr.
Ich auch eigentlich schon einen Ticken zu alt für, aber irgendwie fand ich es nice.
Ja.
Aber ich hatte immer so ein Ding für dieses Growing Up, you know. Coming of Age, Young Adult. Ich habe ja jetzt gerade The Fault in Our Stars, das Schicksal ist ein mieser Verräter, gehört von John Green.
Gehört, okay.
Als ja. Hörbuch. Ich habe geheult. Ich habe 1/3 dieses Buchs geweint. Und es war so groß. Es ist mit Abstand seit der Welle das beste Young Adult Buch, das ich je gesehen gelesen habe. Aber ich habe geheult wie geschlossen. Egal.
Also, liebes Publikum, bitte merkt euch, John Green ist ein wesentlich unterschätzter, aber immer noch sehr, sehr cooler Jugendbuchautor und gleichzeitig
Vlogger.
Vlogger, wie man das so sagt. Vielen Dank.
Das war jetzt meine Radiostimme übrigens.
Ja, total. Ja,
wenn man ganz nah rangeht.
Sing jetzt
ganz
mal bitte dein blödes Lied.
La 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 la. Nein, das klingt wirklich nur nach la la la. Das hat überhaupt nichts von Melodie.
Ich kann
Entschuldigung.
Nicht erkennen.
Was ist? Ich versuch's mal zu summen.
Ja. Oh, der Sandmann!
Richtig!
Ja!
Das war das Ostsandmännchen.
Das Ostsandmännchen! Oh, super! High Five dafür! Das ist eine super Wahl gewesen. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Wie großartig. Okay, ich summe. Das müsstest du erkennen. Das ist sehr weit verbreitet. Warte. Na, 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 na 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 na
Nena, das Musical.
Nein, der Refrain. I'll be there for you.
Ach so, das ist dann Friends oder was? Ja. Okay. Das kennt man noch nicht.
Das kennt man.
Das Lustige ist, das ist ja von der Band
The Rembrandts. Ich bin 2 Jahre jünger als du und ich hab's trotzdem gehört.
The Rembrandts eingespielt. Was auch ein reines One-Hit-Wonder war.
Ja. Und nur
fast so schlimm wie Deep Blue Something bis Breakfast at Tiffany's.
Yes. Aber Breakfast at Tiffany's ist ein großartiger Song.
Wir könnten eigentlich auch mal eine Rewe-Übersendung über One Hit Wonder machen.
Oh ja, das wäre total toll.
Eine Sendung voller Musik. Wir nicht spielen können, weil sie nicht gemeinfrei ist.
Ich nehme das jetzt auf, damit wir uns das merken. Reden wir über DDR, reden wir über One Hit Wonders. Ich habe jetzt noch das eine, was so offensichtlich war. Und mir fällt die Melodie nicht mehr ein.
Mir auch nicht. Zu den 2, die ich jetzt noch hab, warte mal.
Du hast doch 2? Ja, du musst also.
Ich hab dir ja gesagt, dass ich 4 gemacht habe, aber bei einem bin ich mir sicher. Dann mach mal 3.
Ja, 3. Dann
mach mal 3. Dann muss ich jetzt noch gerade gucken, ob ich das wieder zusammenkriege. Warte mal. Ach, weißt du was? Mir ist das scheiße. Ja, warte mal. Ich such das mal eben raus. Vielleicht erkennst du es. Das ist doch scheiße, ehrlich. Wozu hat man denn ein Smartphone?
Ja.
Nee, ich krieg das jetzt echt nicht mehr gesummt.
Ich hab vorher gesagt, dass du bei diesem Game total zacken wirst.
Ja. Und weißt du, der ich aus einer Musikerfamilie stamme.
Ja, aber du kannst halt nicht singen, Johannes.
Nee.
Ich liebe dich sehr, du kannst vieles, aber singen kannst du nicht.
Das habe ich auch nie behauptet.
Aber unser Lied war trotzdem toll, dass wir bei Reden über Religion gesungen haben.
Ja, ich finde, wir sollten das auch nochmal clean aufnehmen.
Ja. Clean.
Und unbetrunken.
Clean ist das richtige Wort in diesem Kontext.
Das müssen wir wahrscheinlich rausschneiden, weil es urheberrechtsgeschützt ist. Aber ist egal. Ist uns jetzt egal.
Ach, Dix?
Warte, das ist eigentlich nur der Vorspann, der ist nicht so wichtig. Komm auch nicht zum Punkt, Timmy.
Start, ne? Ja, Start, ne? Sorry, aber die ersten 3 Melodien hörten sich an wie was anderes.
Nee, das ist auch richtig. Ich erinnere mich.
Komm.
Scripted Reality.
Wir trinken das zusammen. Weil
unser letzter Schlaps für heute.
Ja.
Oder?
Johannes, gib mir deine Hände.
Ja, die sind noch ein bisschen nass. Ist aber okay. Das ist nur Wasser.
Johannes.
Anni.
Fernsehen war eine schöne Sendung mit dir.
Es war vielleicht nicht unsere inhaltsreichste.
Ich finde, wir haben alles gegeben und du hast im Rahmen deiner Möglichkeiten gesummt. Und ich habe ein Lied erkannt, das ist eine gute Quote.
Ich habe Harald Juncker auf meinem Fernsehen-Bingo. Aber ich glaube, das
liegt auch nur daran. Das hätte ich dir vorher sagen können, dass das nicht klappt.
Nee. Aber der steht auch nicht an der wichtigen Stelle.
Ich möchte hier kurz nochmal einwerfen, ich habe das Fernsehbingo gewonnen. Das erste Bingo in der Geschichte von Reden wir über. Eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Eine Geschichte, die fortlaufen wird.
Eine Geschichte voller Missverständnisse.
Eine Geschichte, die vielleicht mal anfing monatlich, weiterging mit halbjährig, aber die ich mit dir weitermachen werde, auch wenn wir nur alle 5 Jahre uns
bis
treffen.
Bis ans Ende unserer Tage.
Bis einer von uns stirbt.
Und selbst dann, aus dem Grab heraus.
Säusel ich in dein Ohr. Oder
bitte.
Du in Mainz.
Je nachdem. Statistisch gesehen du in Mainz, aber egal.
Nee, statistisch gesehen du in Mainz. Du bist der Mann, du stirbst früher.
Ach so, richtig. Ja, oder so.
Wie dem auch sei, wenn das nicht ein schöner Schluss ist, dann weiß Wunderbar. Ich auch nicht.
Anni.
Johannes.
Es war mir ein innerer...
Nee, Kampf.
Moment.
Es war dir ein Fest.
Ich wollte sagen, innerer Reichsparteitag, aber das kann man nicht im Radio reißen.
Nee.
Anni, es war mir ein inneres Fest.
Es war mir nicht nur ein inneres, sondern auch ein äußerliches Fest.
Ein episches Silvester.
Es war episch.
Ja, das könnte ich jetzt mal abstreichen, aber das ist ja jetzt auch scheißegal.
Johannes, deine Freundschaft zu dir, meine Freundschaft zu dir ist mir sehr wichtig.
Deine Freundschaft zu mir? Ja, Moment, das macht sogar Sinn.
Deine, du musst sagen, meine Freundschaft zu dir.
Meine Freundschaft zu mir?
Zu dir. Also zu
meine
mir.
Meine Freundschaft zu dir und deine Freundschaft zu mir. Und überhaupt und sowieso, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag.
Abend, morgen, whatever.
Ein tolles Wochenende.
Wir sind übrigens froh über Kommentare, die uns sagen, worüber wir als nächstes reden sollen.
Ja, mach doch mal einen Vorschlag. Das finde ich gut. Mach doch mal einen Vorschlag. Wir haben doch heute gesagt, Internet ist so rückkopplungsfähig und so. Mach doch mal einen Kommentar, worüber wir als nächstes reden sollen.
Und wir machen das.
Das
und
nächste Thema
für
reden
wir über. Wenn es nur ein Kommentar ist, egal wie bescheuert ist, das nächste Kommentar, was kommt, wir reden darüber.
Nee, machen wir nicht. Aber
doch, machen
vielleicht.
Wir. Ich verspreche das, dass ich das durchsetzen werde.
Verdammt, okay.
Und selbst wenn es Scheiße ist.
Reden wir über Scheiße.
Können
das Dummy-Magazin, die Leute, die Fluter gemacht haben, haben mal eine ganze Ausgabe über Scheiße gemacht. Also
das
können wir auch,
hin.
Reden wir über Scheiße reden.
Ja.
Reden.
In diesem Sinne, cheers.
Tschüss.